Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux at Watts. Und ich glaube, wir haben die Ausgabe 105. Wir haben gerade nochmal nachgezählt. Ich habe meine Hände genommen und Franks Hände.
Der ist 1, auch 2, da. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Genau, wer zuerst bei 105 ist, darf aufhören. Wir sind jetzt bei 105 und sind heute nur zu zweit. Und reden ein bisschen über Google, wie immer. Apple vielleicht auch, da weiß ich noch nicht, steht noch nicht drin. Linux aber auf jeden Fall auch. Und wir haben auch Musik dabei in dieser Sendung. Und ganz großes Thema wird der Linux-Tag sein, weil Frank und ich da die letzte Woche zusammen verbracht haben.
Genau. Also deswegen wissen wir auch nur, was auf dem Linux-Tag passiert ist. Und die restliche Welt, keine Ahnung. War da noch was?
Ich weiß es nicht, aber die Leute haben uns was hier in dieses Dokument geschrieben. Und wir gucken mal, wo wir keine Ahnung haben, worum es geht. Reden wir mal darüber. Das wird bestimmt lustig. Vielleicht können die Leute im Chat dann auch einfach mal sagen, wenn wir irgendwelchen Blödsinn reden. Ihr könnt übrigens in den Chat kommen, irc.freenode.net, Channel Raute Radio Tux und dort mitdiskutieren. Es sind schon einige Leute vor Ort und wir sind jetzt einer mehr. Hallo Jens.
Hallo.
Der hat sich irgendwie jetzt hier noch eingefunden.
Haben uns vermehrt.
Ja. Jetzt haben wir also zwei MacBook Pros hier. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ich weiß es auch nicht. Trotzdem fangen wir jetzt mal an mit den Nachrichten letzter Woche. Ist zwar schon ein Weilchen her, aber wie wir ja gerade schon gesagt haben, wir waren lange nicht da. WebM, dieses tolle Google, wir stellen den VP8 Codec und packen da noch einiges ringsrum Projekt, hat jetzt die Lizenz nachgebessert. Mhm. Und zwar so, dass jetzt auch andere Leute zufrieden sind.
Genau. Also die ursprüngliche Lizenz, die Google sich da ausgedacht hat, ich glaube, die haben sich die wirklich ausgedacht, war so, dass es, da gab es so eine Klausel, die besagt, dass jeder diesen Codec und die Patente, die da vielleicht dranhängen, die Google ja dann auch mitgekauft hat, frei nutzen kann, ohne Einschränkung, außer er geht patentrechtlich gegen Google vor, dann verliert er seine Nutzungsrechte. Das war also so eine Selbstschutzklausel, was vielleicht auch eine ganz tricky Idee ist, was das Ganze aber inkompatibel zu allen anderen Open-Source-Lizenzen, die es so gibt, also insbesondere GPL macht. Und da hat dann wohl Google so viel Druck bekommen, dass sie sich gedacht haben, naja, streichen wir das halt mal wieder raus und so richtig kompatibel mit GPL ist halt schon eine gute Sache, da können sie die Leute nämlich auch in die Applikation auch einbauen.
Mhm. Aber ist ja jetzt nichts Besonderes, weil ich glaube, die Apache-Lizenz hat auch irgendwie so eine Ausnahme.
Tatsächlich?
Ja. Wurde kolportiert. Ich habe es nicht nachgelesen, aber das ist wohl so.
Okay.
Gut, haben wir wieder News transportiert oder zumindest, ich hoffe mal, das ist jetzt auch wirklich wahr. Aber vielleicht kann der Chat uns ja dann auch korrigieren, wenn das nicht so ist. Also die Apache-Lizenz hat wohl da auch irgend so eine komische Ausnahme. Mhm. Und deswegen war da wohl auch die Aufregung. Wieso, wenn die das dürfen, warum dürfen wir das nicht? Aber schön, Google hat reagiert. Die Sache ist jetzt von der OSI. OSI, heißt die so?
OSI ist ja diese Open-Source-Initiative. Initiative, die so ein bisschen mit auf halbem Kriegsfuß zur Free Software Foundation ja ist. Also nicht Kriegsfuß, aber die haben da so, ja, so ein bisschen andere Ansichten. Also so, heißt es jetzt Open Source oder heißt es jetzt Free Software?
Ja, für mich immer noch dasselbe, aber.
Ja, ist es halt nicht.
Ja, ich weiß, ich habe letztens auch per Twitter einen auf den Deckel gekriegt, ich sollte es doch mal bitte nochmal nachlesen. Ich kenne natürlich den Unterschied, aber ich glaube, für die meisten da draußen ist es völlig egal.
So ist es wohl.
Gut, aber die Diskussion brauchen wir jetzt auch nicht wieder anfangen. Schön ist es jetzt zumindest OSI-konform, ist es jetzt wahrscheinlich auch freie Software oder? Freie Lizenz,
Ich glaube, es ist jetzt beides.
Es ist
also, ob es freie Software ist, ist ja dann eher dann Baustelle von der FSF. Mhm. Und wenn es dann irgendwie kompatibel mit der GPL ist, ist es das dann wohl, ja.
Okay. Ist jedenfalls jetzt so und ihr könnt jetzt die WebM-Sachen einbasteln in eure Projekte. Ein Projekt hat das heute auch schon getan, hat nämlich einen neuen Release rausgebracht, FFmpeg.
Genau.
Die neue FFmpeg-Version
0.6
kann jetzt auch mit diesem WebM umgehen.
Ja. Also nach wie vor bei dem WebM finde ich ja immer in der Diskussion immer ein bisschen erwähnenswert. Da wird ja immer von drüber gesprochen, ob das jetzt irgendwie Free Software oder freie Lizenz und sowas. Das finde ich manchmal gar nicht so richtig den Punkt. Weil X268, das ist ja dieser freie H268-Encoder und Decoder, ist ja auch GPL. Also das Problem an den Codecs ist ja gar nicht so sehr die Lizenz der Software, sondern eher die Patente, die dranhängen. Und da sagt ja Google, wir beschützen jetzt sozusagen das Ding. Wir haben jetzt einige Patente mit eingekauft, mit der Firma, die wir da übernommen haben. Und wenn jetzt jemand anders uns verklagt, dann halten wir da dagegen. Mhm. Also das ist so einen gewissen Schutz, den da Google den Projekten, die WebM verwendet, dann bietet. Also ob das Ganze jetzt irgendwie BSD oder GPL oder sonst was ist, ist gar nicht so das Ding. Also auch MP3 zum Beispiel gibt es ja freie Coder und Encoder, Decoder und Encoder. Nur das hat ja nichts mit den Patenten zu tun. Also das ist ja unabhängig von der Softwarelizenz.
Klar. Muss man mal gucken, was da sich jetzt so mal anbraut. Ich denke mal, diese MPEGLA, die License Authority der Gruppe, die wollte ja irgendwie so einen Patentpool machen und dagegen Octeora und sowas vorgehen.
Ja.
Ist die Frage, ob sie sich das jetzt immer noch trauen, nachdem da Google jetzt quasi, ich meine, VP8, also der Codec ist ja eigentlich nur eine Weiterentwicklung von dem Octeora, oder Octeora baut auf einem Vorgänger davon auf. Und von daher sind da wahrscheinlich, wenn Patente da drin sind die wahrscheinlich in beiden verletzt. Und ja, da muss man mal gucken, wie sich die jetzt verhalten. Ob sie einfach, ich meine, es erhöht auf jeden Fall den Druck auf diese MPEGLA. Und man muss aber jetzt mal gucken, ob die nicht vielleicht demnächst sagen, okay, wir geben jetzt zumindest die private Nutzung oder sowas für alle Zeit frei. Nicht nur bis 2016, sondern für immer oder so.
Es wäre ja schön, aber doch eher ungewöhnlich, wenn so ein Konsortium beschließt, jetzt mal kein Geld mehr verdienen zu wollen. Das wäre dann noch eher ungewöhnlich. Die werden sicherlich, wenn sie eine Gelegenheit bietet, also momentan denken sie es wahrscheinlich, wäre jetzt vielleicht ein bisschen taktisch unklug, irgendwelche Privatleute zu verklagen, weil sie irgendwie H268 Videos auf YouTube hochladen. Nur wenn sich die Gelegenheit mal bietet, in ein paar Jahren, dann weiß ich nicht, wenn die kommerziellen Interessen da sicherlich siegen.
Es gibt ja auch eine Klage gegen die MPEGLA, die irgendwie ihren Monopolstatus ausnutzt. Weiß nicht, hast du das gelesen?
Nee.
Es ist wohl so, dass diese Gruppe eingerichtet wurde, oder diese License Authority, um halt so gewisse Sachen nur zu schützen. Und die haben ja eigentlich quasi eine marktbeherrschende Stellung an der Stelle, weil sie halt die wichtigsten Codecs, Standards haben. Und mittlerweile sind das so viele Patente, die sie da in ihrem Pool haben, dass das wohl zu viel ist, und sie überschreiten da wohl irgendwie ihre Kompetenzen, und Amerika wird da jetzt gegen geklagt. Ich muss den Link nochmal raussuchen, dann kann ich den nochmal mit in die Shownotes stellen, wer da ganz genau nochmal nachlesen will, wie das Ganze ist. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt daraus entwickelt, aber es gibt wohl eine Klage oder eine Beschwerde in Amerika von irgendeinem Juristen oder sowas vor einem Gericht oder von irgendeiner Kammer oder sowas. Ja. Ist wieder so gefährliches Halbwissen, aber es ist halt mal irgendwo gelesen, so zwischendurch. Und fand ich zumindest interessant. Also auch das ist eine Baustelle, die man sich dann halt angucken muss, ob die vielleicht gar nicht mehr alles
ist
dürfen.
Ist es ja nicht so überraschend. Also eigentlich ist in Amerika, wäre es ja eher ein Wunder, wenn gerade niemand klagt.
Also. Ist schon Wahnsinn, die machen irgendwie alles darüber, ne?
Ja. Ja.
Gut, dann ich würde mal sagen, wir steigen mal mit einem ganz brisanten Thema ein. Da kann auch vielleicht der Jens was dazu sagen. Hat jetzt nicht unbedingt was mit Linux zu tun.
Ich hätte eigentlich auch bei dem Codec gerade.
Ja, sag doch mal was.
Ja, genau.
Ich kann dazu nämlich noch nichts sagen, weil ich bin ja eigentlich der visuelle Typ. Und ich wollte jetzt nur dazu sagen, dass ich dann was sage, wenn ich den getestet habe.
Ja, dann teste ihn doch mal. FFmpeg ist draußen. Viele, viele Programme setzen auf FFmpeg auf.
Zum Beispiel MPEG Stream Clip vielleicht.
Keine Ahnung.
Kenne ich nicht, ja, aber wirklich alles eigentlich.
Ja, eigentlich alles.
Ich warte jetzt mal so ein bisschen, bis es so ein bisschen in den alltäglichen Umlauf
geraten ja, ab ist. Heute.
Das dauert noch ein bisschen.
Seit heute. Nee, seit heute.
Ja, aber
das MPEG ist draußen. So, Nee, ja, es ist seit heute.
Na gut, also daneben seit heute kümmere ich mich drum. Ja.
Dann kümmere dich mal drum. Also ich habe es auf meinem Arch Linux ist es schon drauf, kam heute mit dem Update reingeflattert, gesagt mal updaten und da war es schon drauf. Also eigentlich alle Produkte setzen irgendwie auf irgendwas von FFmpeg und deswegen wird das jetzt ja, nach und nach in alle Produkte einziehen.
Aber die müssen ja auch alle wieder erst geupdatet werden, bis es dann
drin ist,
oder? Ja. Dann ist es mit so Codex-Vergleichen ja auch total schwierig. Also da gab es jetzt also Leute, die haben sich das so angeschaut und ja, H268 ein bisschen höhere Detailtiefe. Dann sagen die Google-Leute wieder, ja, aber wir kommen mit niederen Bitraten aus.
Das ist, und, das ist einfach so ein, ja, da spielen mehrere Faktoren rein. Und
sehr komplex.
Es gibt auch viele, die sehen das dann wahrscheinlich gar nicht.
Genau.
Die sagen, ist mir scheißegal.
Und dann gibt es wieder Unterschiede mit, was ich mit bei schnellen Bewegungen oder ist dann doch lieber, sieht es dann sowieso keiner und es ist eher wichtig, dass so statische Bilder irgendwie hoch aufgelöst sind. Und
das ist ja, aber jetzt beim Fußball ist das mit schnellen Bildern ganz wichtig.
Fußball, was ist das?
Ja, das ist das, was zurzeit stattfindet. Auf der ganzen Welt.
Ich, als die Leute alle so verrückt.
Ja, ja, ich bin ja auch gerade reingekommen und da oben auf diesem Bildschirm, der hier vorm Studio hängt, lauter Leute saßen hier rum. Ich habe gedacht, was machen die denn da? Und die haben geguckt, wie 22 Leute in den Ball hinterher rennen.
Okay.
Ist total gut, ist total spannend und morgen,
geht's
auch wieder ab.
Morgen ist es
wieder sind alle am Start.
Ja. Ich habe zwar ziemlich lange Vorlesungen, aber es ist schon ein Deal ausgehandelt worden, dass wir eine Stunde vorher anfangen, damit wir aufhören können, weil wir sonst bis 13.15 Uhr gehabt hätten. Und 13.15 Uhr, 13.30 Uhr ist schon ziemlich hart. Und deswegen hören wir jetzt eine Stunde eher auf.
Voll gut.
Voll gut.
So.
Ich hatte auch noch eine Vorlesung. Eigentlich habe es aber jetzt gekillt sowieso. Und
von daher, kannst du mal gucken.
Ganz gemütlich gucken. Aber
gut,
ja, und, zu dem Codec wollte ich noch eine sagen. Also momentan, wir produzieren ja viele Videos, das ist ja so unser Hauptgeschäft gerade und wir setzen meistens
ein paar zu
64, Kollege noch von mir
also okay.
Und ich mit ihm zusammen. Und,
in welchem Business seid ihr da so?
Im Filmbusiness.
Videojournalismus und Videoproduction.
Verstehe.
Also irgendwelche Werbesachen und da kommen die meisten Clips natürlich ins Internet und da ist H264 momentan schon so das, was so eine relativ gute Qualität, so einem guten Speicherplatzverhältnis gibt. Das und ja, dann werde ich halt mal sehen, was da WebFM.
Das macht ihr als Auftragsarbeit für irgendwelche Firmen oder?
Ja.
Dann seid ihr ja professionell unterwegs.
Ja.
Dann hast du ja jetzt bereits schon ein Lizenzproblem.
Ja.
Tja.
Dann kannst du jetzt schon darauf warten, dass irgendwann mal hier der Brief bei dir im Briefkasten liegt und sagt: Ja, hier, Codec benutzt, aber ist nur für Privatnutzung momentan freigegeben.
So sieht's aus. Aber
kannst du ja
schon
mal einen Anwalt nehmen?
Das glaub, fürchte ich nicht, weil die...
rechtlich gesehen wäre es auf jeden Fall so.
Mhm.
Aber das ist halt doch die Frage, wie sind diese ganzen Patente wieder in anderen Ländern durchsetzbar? Was gehen uns amerikanische Patente an?
Ja, es war jetzt auch etwas provokant formuliert, aber ich meine, das ist ja der Grund, warum es WebM gibt. Nicht, weil die Qualität jetzt vielleicht irgendwie mal besser ist, sondern weil die Lizenz eben frei ist.
Aber... man erwirbt ja auch wieder Programme, die wieder lizenztechnisch das wieder abgesichert haben. Und da jetzt
ist wohl ziemlich schwierig. Also zum Beispiel bei diesen Videokameras.
Ja, aber wie ist es dann mit Apple? Ja,
wenn ja die keine Ahnung, wie es bei Apple ist. Aber
ihre Software kaufen sie ja die Lizenzrechte dafür ein und das verkaufen sie wieder weiter an ihre Kunden, wie uns zum Beispiel. Das heißt, wir sind natürlich, also die können sie ja nicht in ihr Final Cut jetzt zum Beispiel konkret einbauen. Und dann sagen, ihr dürft es aber nicht benutzen.
Also es kann sein, dass die Apple-Produkte, dass es okay ist, weil die sind ja auch Mitglied in diesem Konsortium. Ja, aber was ja kürzlich durch die Presse gegangen ist, ja, aber zum Beispiel, wie filmt ihr dieses Material? Alle Kameras, also auch selbst die Profikameras, haben wohl keine richtig gültige Lizenz. Das war kurz in der
Presse. Ja, aber die filmen ja auch nicht mit H264.
Doch, die meisten
teilweise das schon, die neuen.
Na, also das sind nur die Consumer.
Und da steht dann auf Seite 7835 das, der Nutzungsbestimmung nur für Privatbenutzung. Wenn du Geld damit verdienst, hast du ein Problem.
Ja, aber gut, das sind ja nicht unsere professionellen Kameras so ausgelegt. Wenn du dir so eine Kodak Shoot oder Flipcam oder sowas kaufst, die haben H264 als Codec und die haben wahrscheinlich auch Privatnutzung drin.
Ja, zum Beispiel die Canon 5D Mark II.
Kenne ich Leute, die
haben. Wo inzwischen echt hier sogar irgendwie amerikanische Fernsehserien damit gedreht werden.
Ja, gut.
Ist nicht erlaubt.
Tja.
Das ist schon blöd.
Da werden sie aber nichts machen können, weil Na doch. Dann können sie die ganze Welt verklagen.
Ja, genau.
Das machen sie, glaube ich, dann nächstes Jahr.
Genau, und das können sie machen.
Und dann müssen sie erstmal die Leute finden, die
Ach, das ist, glaube ich, ziemlich einfach. Ach,
da brauchst du nur irgendwo klopfen, da findest du sofort jemand, weil es ja jeder tut.
Cool, ich bin da mal gespannt, was da passiert.
Also von daher, das ist ja der Grund, warum Google da jetzt hier was macht. Das ist schon gut.
Ja, das ist der Grund, aber bei diesen, die haben sich das ja immer so ein bisschen auf Halde, das ist ja so ein ja, der ist ja im Prinzip, ist er freigegeben, aber halt so mit Vorbehalt. Die verlängern, die haben ja immer jedes Mal wieder verlängert.
Das ist das Drogendealer-Prinzip. Das müssen sie am Anfang erstmal frei verteilen, bis jeder abhängig ist und dann nächstes Jahr ist dann...
Was ist denn das für eine PR? Also, das können die gar nicht mehr machen. PR ist doch egal,
wenn du Geld verdienst.
Nee, das geht. Also ich sehe da, das ist unrealistisch. Und wenn es ist, dann
ich glaube, es ist jetzt unrealistischer geworden durch WebM, aber vorher war diese doch.
Wenn es dann sind auf einen Schlag alle Codecs umgestellt, weil irgendwer ein Alternativprodukt hat.
Also der H264
ist ja auch nicht so. Also das ist halt das Einzige auf der Welt. Es gibt noch 10 Milliarden andere Codecs und die wären auch okay. Also das ist halt der Beste gerade.
10 Milliarden andere, die überall unterstützt werden, in Hardware gegossen und pipapo. Danach sieht es halt gerade nicht aus. Also das muss halt auch immer dazu zählen. In welchen Kameras ist es überall eingebaut? Ist es wirklich überall unterstützt? Funktioniert es im Browser? HTML5? Puh. Also bleibt eine spannende Diskussion, bleibt festzuhalten. Wir werden mal gucken, was sich da entwickelt und wie sich die MPEGLA da in nächster Zeit verhält. Und ob die tatsächlich mal irgendwo gegen irgendwen vorgeht oder klagt.
Wenn ich Briefchen kriege, ich gebe Bescheid.
Dann sagst du uns Bescheid. Kommen wir zum nächsten Thema, das auch mit Fernsehen zu tun hat. Die GEZ. Die GEZ.
Ja.
Meine Freunde.
Super Diskussion.
Ja, genau.
Da freue ich mich jetzt
noch.
Spezialthema von mir.
Da habe ich jetzt gleich wieder so eine kontroverse Meinung, glaube ich. Aber fangen wir an.
Warum? Ist irgendwie haben die Ministerpräsidenten sich mal wieder zusammengesetzt und haben mal wieder entschieden, das ist ja ganz, ganz gut und viel ist aber auch blöd. Und dann gibt es da so ein Gutachten von, ich glaube, Herrn Kirchhoff oder so, der gesagt hat, eigentlich müsste man das jetzt mal von gerätebezogen umstellen auf haushaltsbezogen. Und demzufolge müssen ab dem nächsten Rundfunkstaatsvertrag, der, ich glaube, 2013 oder sowas in Kraft treten wird, wie der 12., der jetzt gerade eben im April, glaube ich, in Kraft getreten ist, wird das umgestellt auf haushaltsbasiert und dann muss jeder irgendwie 18 Euro pro Monat bezahlen, also jeder Haushalt, egal wie viele Leute da drin leben, egal was du da hast, ob du jetzt Fernsehen oder Radio hast und die Gebühr ist für manche dann höher, wenn die zum Beispiel nur ein Radio haben. Also es wird ja oft geschrieben, die Gebühr bleibt gleich, finde ich nicht. Also bei mir erhöht sich die Gebühr drastisch, weil ich ja bisher nur ein ganz normales Radio habe. Und das an der Stelle finde ich das schon mal eine Frechheit. Und 18 Euro pro Haushalt ab 2013 ist jetzt wohl die Ansage.
Ja, ist natürlich eine Ansage. Ne? Es ist eine Summe, die für Leute, die vielleicht ein bisschen weniger Geld haben, auch echt eine Menge ausmacht.
Ja. Obwohl, wenn du wieder Hartz-IV-Empfänger bist oder so, bist du, glaube ich, mit befreit. Ne?
Kann sein, ja.
Also es ist ja so, wie wenn Studenten BAföG kriegen, sind sie befreit. Wenn Studenten keinen BAföG kriegen, müssen sie bezahlen.
Also was ich persönlich halt gut finde, da bin ich jetzt da wirklich überrascht durch mich selbst, dass ich da was Gutes von dieser Aktion abgewinnen kann, aber dass tatsächlich diese ich klingel an der Tür und quetsch mich in die Wohnung rein, Mafia jetzt hier irgendwie dann demnächst mal ein Ende hat.
Ja, bist du sicher, dass das wirklich ein Ende hat?
Naja, wenn jeder sowieso praktisch pro Klingel quasi am Haus bezahlen muss.
Ja, und
dann müssen die ja nicht mehr sich in die Wohnung mogeln und man, im Nachbarzimmer höre ich doch ein Radio, sie hab sie jetzt erwischt.
Na wieso, aber du müsstest doch trotzdem immer noch rumgehen, wenn du kein Radio, kein Fernseher, kein Internet hast, musst du auch nicht zahlen.
Ach so, ich dachte, das sei jetzt wirklich pauschal für alle. Pro Haushalt.
Pro Haushalt,
pro Haushalt, egal ob du was hast oder nicht, oder nicht?
Sicher?
Dachte ich.
Nicht ganz. Ich recherchiere. Also der Chat, wir fragen den Chat. Finde das schnell raus.
Ah, auch die ohne Geräte. Ja, sicher?
Genau.
Ja?
Ich glaube schon.
Das finde ich jetzt, auch wenn mich alle hassen, gar nicht schlecht. Weil erstens, wie viele Leute gibt es tatsächlich, die kein Radio, kein Fernseher und kein Computer haben, auch im Auto nicht und auch sonst nicht irgendwo und im Handy auch nicht eingebaut oder überhaupt kein Handy haben? Das gibt es ja tatsächlich nicht wirklich viele. Ja. Das heißt, eigentlich ist es jetzt schon einigermaßen gerecht.
Und vor allem der Aufwand, um die paar wenigen wieder zu finden, genau, müssen sie auch wieder in Relation.
Und dann gibt es ja wieder so nette Überraschungen. Also bei mir ist es halt so, dadurch, dass ich halt noch ein Gewerbe angemeldet habe, ist es halt auch immer noch so die Sache, was ist jetzt gewerblich genutzt und nicht. Und dass ich dann teilweise doppelt zahlen muss, obwohl ich nur ein Mensch bin. Ich kann ja nicht gleichzeitig gewerblich und privat schauen. Also das, klar. Das
sind ein Haushalt und eine Firma.
Aber wenn du jetzt ein Büro hast, musst du eh doppelt zahlen.
Ja, ja, aber wenn ich jetzt eine Firma mit 100 Mitarbeitern hätte und die würde die alle irgendwie bezahlen würde, könnte ich es irgendwie nachvollziehen. Aber ich bin halt nach wie vor nur ein Mensch. Und ob ich jetzt irgendwie noch ein Büro habe oder nicht, deswegen schaue ich ja nicht mehr fern.
Ja gut, aber die Mitarbeiter, die die Firma zahlen muss, die haben ja auch zu Hause das schon bezahlt. Also
genau. Du musst jetzt trotzdem fürs Büro bezahlen.
Man hätte mal generell die Frage stellen müssen, ob Unternehmen das bezahlen müssen und warum. Ja, wenn über die Haushaltsabgabe quasi jeder Bürger in Deutschland einmal was zahlt, warum muss dann irgendwie die Firma,
für den Arbeitsplatz nochmal zahlen?
Natürlicher Mensch ist, nochmal irgendwie was zahlen. Klar,
vielleicht gibt es ja Leute, die wohnen in der Firma.
Macht nicht so richtig viel Sinn eigentlich. Und im Endeffekt kann man auch nicht sagen, also irgendwie Sozialausgleich, die Firmen zahlen, weil das wird alles umgelegt irgendwo. Hm. Also deswegen.
Das ist ein Argument.
Da hätte man lieber meiner Meinung nach sagen, dann eben Beitrag so weit hoch, bis das ausgeglichen ist und darf dann die Firmen wieder rauslassen, weil im Endeffekt, klar, dann wird es halt irgendwo anders eingespart. Oder
aber gut,
auf ein Produkt oder keine Ahnung.
Wenn man jetzt nicht mehr diese Leute braucht, die da rumgehen, müsste die GEZ dann nicht wesentlich billiger werden, weil die Verwaltungsgebühren doch sinkt?
Müsste.
Ja, also, das ist auch ein Ziel
davon gewesen. Ja, aber wird es doch nicht. Also ist doch 18 Euro ist doch genauso hoch wie vorher. Oder waren es vorher
nicht? Ja, die brauchen ja aber auch mehr Einnahmen. Weil die
irgendwie die Hollywood-Stars einladen, das kostet schon Geld. Das muss schon bezahlt werden.
Ja, oder die Fußball-WM.
Die Fußball-WM.
Nee, was in der Tat jetzt gerade viel Geld kostet, aber das ist eigentlich eher den hier Problem, würde ich mal so formulieren. Das ist diese ganze Umstellung auf HD und sowas. Da müssen die richtig viel Geld in die Hand nehmen. Aber es rechtfertigt meiner Meinung nach auch nicht diese Erhöhung. Ich meine sogar, man könnte es deutlich günstiger machen. Aber
ich finde, man kann das viel günstiger machen. Man kann diese ganze blöde GEZ-Behörde komplett abschaffen.
Ja, klar. Das hoffe ich mir jetzt eigentlich.
Das wird halt nicht passieren. Ja.
Nee, warum? Warum?
Ja, braucht man nicht mehr.
Wegen? Ja, aber da gibt es ja keine Anmeldung und Abmeldung mehr. Ja,
wer macht dann diese Gebühren?
Kann man ganz einfach über Steuern machen. Was soll diese ganze Scheiße?
Ja.
Das wird eben nicht gemacht, damit die Politik nicht damit verknüpft.
Genau, hör doch auf, ja. Wir haben auch in Deutschland die Trennung von Staat und Kirche. Und was macht der Staat? Er sammelt über Steuern Kirchengelder ein. Das ist doch völliger Blödsinn. Das ist ein reines Scheinargument. Das ist ein reines Scheinargument.
Das stimmt.
Meine ich nicht.
Doch. Ja, wir haben die Trennung von Staat und Kirche.
Was soll es denn sonst bringen?
Ja, wir könnten
ziemlich viel... Warum ist es denn da nicht abgeschafft?
Aber da stimme ich Ingo echt zu. Man sollte diese komplette Behörde komplett abschaffen und die paar Euro über die Steuern finanzieren und fertig. Und dann ist nämlich alles vereinfacht.
Was die kostet, ja. Aber im Prinzip...
Die kostet auf jeden Fall zu viel.
Die kostet
weil die macht nichts.
Mindestens 4 bis 5 Euro von dem Betrag. Mindestens. Wenn nicht sogar noch mehr.
Momentan vielleicht.
Ja, ja
und der Größe, wie sie jetzt
ist. Und hinterher kostet sie nur noch 3 Euro. Die wird ja deswegen nicht komplett abgeschafft. Die GEZ bleibt ja die GEZ. Also
es soll ja aber nicht die Erwägung haben, dass die Rundfunkgebühr eine Steuer ist. Ja? Es ist ja auch keine Steuer. Es ist ja quasi keine Zwangsabgabe. In
dem Sinn. Doch, es ist eine Zwangsabgabe. Ja, wir leisten uns als Gesellschaft... Ja. Einen
richtig,
Rundfunk.
Aber es ist trotzdem was anderes als eine Steuer im klassischen Sinne. Zumindest von.
Wieso? Wir leisten uns auch als Gesellschaft eine Regierung, wir leisten uns Straßen, wir leisten uns Schienen.
Aber
das machen wir als Gesellschaft. Und wir leisten uns als Gesellschaft auch einen tollen Rundfunk. Ich sehe da nicht den Unterschied.
Ja. Es ist aber auch so, dass der Rundfunk insofern unabhängig bleiben will.
Unabhängig
ist ja gar nichts.
Genau. Und dann noch hier Koch im ZDF-Rat und setzt den Chefredakteur ab.
Da bin ich auch dagegen.
Ja, dann sollen sie doch mal da anfangen.
Ja, das stimmt.
Ja? Also wenn man so einen Scheiß macht, dann kann man auch gleich hingehen und es als Steuer machen und diese ganzen blöden Argumente, die da nur stehen als Schein, das kannst du keiner erzählen, weil sonst würden nicht bei ARD und ZDF sonstige Politiker da sitzen und so viel Macht haben, dass sie Chefredakteure rauskekeln können. Das kannst du mir nicht erzählen.
Ja, da ist mir aber auch zu Ohren gekommen, dass der so schwach war, also von daher. spezieller Fall.
Hallo, das heißt, wenn der Intendant den behalten also, will, dann
ja, das dann Argument, das Argument ist ja, das Argument ist ja hier überhaupt mit öffentlich-rechtlichem Radio und Fernsehen ist ja, dass man eine unabhängige Presse haben will, die nicht von der Privatwirtschaft kontrolliert wird. Was ich im Übrigen eine tolle Sache finde, weil es gibt ja durchaus total. Länder, irgendwie schaut man mal nach Italien oder keine Ahnung, da ist dann irgendwie, sind die Medien nicht wirklich so unabhängig und es gibt schon so Dinge, wie so Tagesschau, das ist schon wichtig, dass es sowas gibt. Also finde ich schon gut. Aber dann muss es doch bitte auch wirklich unabhängig sein. Also hat Ingo schon recht. Also da soll die Politik jetzt irgendwie nicht entscheiden, wer jetzt hier irgendwie der Chefredakteur ist. Das kann überhaupt nicht sein.
Ja, bin ich voll dafür. Aber jetzt nochmal dieses Steuerthema. Also hier zum Chat kam auch nochmal, eine Steuer wird im Parlament diskutiert, die GEZ-Gebühr nicht. Es ist dann schon, wenn es eine offizielle Steuer ist, dann ist sie offiziell in der Politik im Gespräch mit drin und ist nicht ausgegliedert. Auch wenn sich dann zum Beispiel die Regierung negativ entwickelt, ja, dann haben die natürlich die Macht über das Geld eintreiben der Steuer. Das heißt, die könnten dann einfach das Mediensystem innerhalb von kurzer Zeit lahmleben.
Wer entscheidet jetzt über die Höhe der GZ-Gebühren? Was sind das? Ministerpräsidenten? Was machen die Politik? Was ist da der Unterschied? Also du kannst mir noch nicht erzählen, dass das nicht von der Politik abhängt.
Nee, aber allein, dass das Geld nicht über die Regierungskonten fließt.
So what? So what? Also was?
Also ich glaube, dass man da nicht so wahnsinnig viel spart und man sich
doch, genau überlegen muss. Doch, da sparst du eine Menge dabei. Du brauchst
diese, auf jeden Fall genug.
Kannst du diese ganze Behörde, die definitiv 4 bis 5 Euro von diesem Betrag ausmacht, sparen. Kompletto.
Komplett. Ja, aber ich würde mir mit den Folgen nicht so einfach...
Weißt du, wie viele Millionen oder Milliarden das sind?
Ja.
Ja? Die könnten wir sparen.
Selbst wenn es nur 100.000 Euro ist. Wenn es überflüssig ist, dann sollte man es bitte nicht ausgeben.
Ja, und da wäre ich mir noch nicht so sicher, ob es überflüssig ist.
Wieso, was machen die denn? Die überwachen die Bürger?
Gerade einfach diese Diskussion, Trennung, Staat, öffentlicher Rundfunk und diese ganzen Sachen. Ich gebe dir recht, dass man da vielleicht in anderen Punkten noch... Genauso dann das
war. Also es gibt ja noch irgendwie. Jetzt
ist Ingo, aber das ist schon mal Ingo ein läuft Punkt, ja völlig dass es heiß nicht hier. Auf einem
Ingo läuft ja hier völlig heiß. Gut, dass wir die Tür offen haben, sonst wäre hier irgendwie Zimmertemperatur schon.
Es ist sowieso schon viel
zu heiß. Es gibt ja noch einen interessanten anderen Aspekt, den ich da auch bei dieser Diskussion immer erwähnenswert finde. Und zwar, wie ist denn das Ganze mit den neuen Medien? Weil.
Stimmt, ich will auch GZ-Gebühren.
Hey, der Chat ist übrigens.
Jetzt gibt es ja ARD gut, und ZDF, die haben ja auch so Internetseiten und so.
Genau.
Und da kann man ja, da haben die dann auch so Services drauf. Da kann man dann so Dinge tun und Sachen anschauen und sowas.
Ja, Gottes Willen.
Und das ist natürlich auch irgendwie nachvollziehbar, weil irgendwie wäre es auf der einen Seite ja auch ziemlich blöd, den ganzen Content praktisch mit, Steuergeldern sind es nicht, aber mit öffentlichen Geldern zu finanzieren und dann aber nicht ins Internet zu stellen. Auf der anderen Seite gibt es dann plötzlich Internetangebote, die sich quasi überhaupt nicht durch Werbung und andere Dinge finanzieren müssen, die kostenlos sind. Und dann sagt eigentlich die Privatwirtschaft so, wie können wir denn jetzt hier dagegen ankommen, wenn es hier eine Seite gibt, die es alles umsonst anbietet und das Geld irgendwie über andere Kanäle
bezieht. Das ist eine total vertrackte Situation und ich habe da auch noch keine Patentlösung für. Ja. Also zum einen ist es wirklich so, früher war es halt einfach, weil da war Rundfunk, da war das... da ist die Privatwirtschaft quasi erst später dazugekommen. Ja? Also das Privatfernsehen ist erst später hinzugekommen. Die Verlagslandschaft, aber die gibt es schon ganz lang und die ist auch sehr, sehr gut ausgebildet in ihrer Breite. So, die stören sich natürlich jetzt, wenn plötzlich öffentliche Gelder in den ihren Wirtschaftskreislauf reinkommen. Die Fernsehsender wiederum, die stört es nicht so arg.
Die haben plötzlich eine Konkurrenz, die sie nicht unterbieten können im Preis, weil es einfach umsonst ist. Also nee,
anders, weil
ZDF.de muss aber die müssen kein Geld verdienen wie das heute.
Ja, aber es ist ja nicht umsonst in dem Sinne, sondern es wird halt anders, es wird anders finanziert und dadurch wird ein Markt von denen geklaut.
Ja, genau.
So rum, ja. Aber es ist jetzt nicht irgendwie umsonst irgendwas da. Ja, ich kann es umsonst dann angucken.
Nee, also ich meine, die Ministerpräsidenten beschließen, was die Leute zu zahlen haben und das wird dann irgendwie hier anderweitig eingetrieben, an die Organisation überwiesen und die können dann das alles ins Internet stellen und müssen sich, die Webseite muss sich nicht referenzieren. Die können irgendwie einen Stab, Riesenstab an Redakteuren beschäftigen. Die Webseite
finanziert sich durch Einnahmengebühren.
Ja, aber den du nicht entkommen kannst.
Pay-TV funktioniert genauso.
Den du nicht, kannst du nicht abmelden.
Weil es öffentlich erwünscht.
Genau, es ist nicht wie Pay-TV. Es ist
Ja, aber es kommt Geld woanders rein. So, die Verlage, die müssen halt entweder muss man da zusätzlich was zahlen für den Konto oder über Werbung finanziert. So, und dann ist natürlich den ihr Markt gestört, weil wenn ich die Informationen bei der ARD kriege, weil ich das sowieso schon bezahle, bezahle ich nicht noch den Spiegel für irgendwas. So. Zu Recht mucken die da auch auf. Ja. Aber was tun? Weil der Rundfunk verändert sich leider in Richtung Internet. Ja. Hm. Und es ist einfach leider? Ein bisschen. Ja, oder zu Recht. Ja. Und auch super, ist auch toll, ich finde das auch klasse. Ja. Aber jetzt leider aus Sicht der einfachen Trennung von früher. So, ja. Und ja, dadurch, dass sich das jetzt halt vermischt, prallen verschiedene Sachen aufeinander, die so halt vorher noch nicht stattgefunden haben. Und daher ist so, also entweder muss man halt wirklich, und das wäre eigentlich mein Ansatz gewesen, den öffentlichen Rundfunk mit dieser Umstellung gleich ein bisschen neu zu definieren. Ja, dass er eben anders aufgestellt wird, da würde ich jetzt auch nicht spontan die richtige Lösung sagen, sondern das hätte man diskutieren müssen, noch ausführlicher, wie kann denn ein moderner öffentlicher Rundfunk aussehen, wenn man ihn noch braucht. Und nicht nur da diese Gebühreneintreibseite umstellen. Und da fehlt mir so ein bisschen die Debatte, weil eigentlich haben sie jetzt niemand da so richtig geholfen. Also die eigentlichen Probleme, die wir jetzt gerade angesprochen haben, die sind eigentlich nicht so. Also die Verlage regen sich immer noch auf. Die Bürger regen sich auf, weil sie das Zeug, was sie bezahlen, nicht überall angucken können. Ja. Und ProSieben und Sat.1 und die
gehen sowieso, sterben sowieso.
Nee, die hauen dann auch irgendwo noch drauf und sind aber da ein bisschen raus. Also
ja, irgendwie wäre es ja schon schön, wenn es auf ARD und ZDF, stellt euch mal vor, es gäbe jeden Content, der da jemals produziert wurde, und das ist ja unglaublich viel. Wie viele Fernsehfilme, wie viele politische Reportagen, wie viel Dokumentation da in den letzten Jahrzehnten produziert wurde. Wenn das alles es wurde ja von uns finanziert. Wenn das alles über die Seite umsonst, müsste es ja sein, abrufbar wäre. Das wäre ja gigantisch.
Ja, also super. Da muss man auch wieder unterscheiden.
Aber das sagen natürlich
ganz viele Sachen sind trotzdem mit Lizenzkonten inbegriffen, das okay, schwierig ist.
Also, was ich sagen wollte, ist, dann sagen natürlich zu Recht irgendwie jemand wie, keine Ahnung, pro7.de oder sat1.de, wo die Seite natürlich mit Werbung vollgekleistert ist, weil die müssen halt ihre Leute bezahlen, sagen dann ja, wie können wir dann jemals dagegen ankommen? Das könnten die ja nicht.
Nö, das gleiche Prinzip wie jetzt ja auch.
Ja.
Also beim Rundfunk früher gab es ja auch öffentlich-rechtlichen und dann noch privatwirtschaftlich finanzierten. Die haben halt ihre Nischen entdeckt, wo sie gut mit Werbung zurechtkamen, und da ist ja auch ein riesen Mediabudget quasi da. Das wird im Zuge des Internets nur neu verteilt, also das wird nicht wegfallen. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der produziert ja auch nicht alles, sondern nur einen gewissen Teil. Das heißt, es ist dann schon noch genug übrig. Also für die Fernsehanstalten hat sich insofern eigentlich nicht groß was geändert, außer dass höchstens die Verlage jetzt auch noch immer so ein bisschen in dem Videobereich mit reinströmen. Also da vermischt sich dann noch was. Aber das ist jetzt eigentlich nicht so das Riesenproblem von öffentlich-rechtlichen, würde ich mal so formulieren. Das Problem mit dem, die können nur, also wirklich eigenproduzierte Sachen dann quasi frei ins Netz stellen. Momentan dürfen sie es ja nicht, weil sie nur auf 7 Tage begrenzt ist, aus genau diesen Gründen, dass die nicht diesen Markt da so zerstören. Was ich doof finde, in England zum Beispiel macht BBC das auf Creative Commons Basis. Das ist ganz geil eigentlich, wenn ich das, habe ich zumindest in einem Gespräch jetzt erfahren.
Du kannst aber
welche die Details da genau
Inhalte sind, auch nicht irgendwie nur abrufen, wenn du, glaube ich, in UK bist oder eine Adresse, also eine IP-Adresse aus.
Klar.
Aus dem Vereinigten Königreich.
Aber beschwert sich da die Privatwirtschaft nicht, dass es da plötzlich so eine umsonst Bibliothek gibt?
Und vor allem.
Nee, ich weiß ja nicht, ob die Creative Commons Sachen auch überall zugänglich sind. Das weiß ich jetzt gar nicht. Es wird nur zumindest als solche produziert. Aber diese ganzen Sachen wie Tatorte und solche Sachen, das sind ja alles externe Produktionsfirmen. Die haben dann wieder Verträge mit, wenn es einmal ausgestrahlt wird, dann zahlen wir so viel. Wenn wir es nochmal ausstrahlen, dann geben wir euch nochmal die Hälfte oben drauf. Dann kannst du aber nicht irgendwie jetzt sagen, plötzlich stellen wir uns ins Internet, weil das mit den Verträgen nicht zusammenpasst. Das heißt, ganz, ganz, ganz viel Content können sie nicht jetzt aus dem Archiv holen und quasi einfach ins Internet stellen und sagen, hier, weil das alles nicht geklärt ist, dieser Fall. Und deswegen auch niemand dafür bezahlt hat bisher. Ja. Das heißt, da müssen sie wahrscheinlich 200 Billionen auf den Tisch legen und allen, die sie jemals irgendwie was gezahlt haben, nochmal irgendwie wieder was vergüten. Es gibt aber natürlich auch wirklich ja komplett Eigenproduktionen, wo sie alle Rechte haben. Da können, die Sachen können sie natürlich zur Verfügung stellen, genauso wie so irgendwie Talkshows oder solche Sachen. Aber gerade so interessantere Sachen wie Dokumentation, auch wenn es so eine Tierdokumentation ist oder sowas, das hat auch wieder irgendein Dokumentarfilmer gemacht, der wahrscheinlich dort nicht angestellt ist. Und Also da ist es lizenztechnisch schwierig, dieses Archivmaterial quasi nachträglich einfach ohne Probleme so zu
veröffentlichen. Mir reicht, wenn Sie Eigenproduktion erstmal online stellen.
Wäre toll, dürfen Sie aber nicht wegen diesen nur 7 Tage halt. Ja.
Aus
festgelegten Regelwerken.
Ja, was ja auch erst seit April gilt, seit dem 12. Rundfunkstaatsvertrag.
Der 12. ist es schon?
Mhm. Der nächste ist der 13.
Also da kommt auch bald wieder neuer, weil es sich einfach so rasant ändert, dass es das einfach, das muss sich jetzt auch so schnell weiterentwickeln. Und es ist ein total schwieriges Thema und überhaupt dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk in der aktuellen Medienlandschaft muss man ja mal hinterfragen und neu begründen und neu aufstellen, meiner Meinung nach. Vor allem gerade, weil Jüngere überhaupt auch nicht nachvollziehen können, warum es den braucht. Ich damit nicht sage, dass ich auf der Seite bin, dass man es nicht braucht.
Also brauchen tut man das auf jeden Fall. Genau. Also wenn ich weil irgendwie meine Nachrichtenquelle irgendwie hier RTL-Nachrichten wären, dann, Gott.
Nee, aber du kannst ja jetzt auch, warum macht RTL so Nachrichten, wie es es macht? Weil es ARD und ZDF schon gibt.
Weil es Quote bringt. Weil die sich pur nach der Quote richten. Und deswegen gibt es ja auch Nachrichten, was Heidi Klump irgendwie gerade zum
aber
Frühstück gegessen hat.
Aber nicht irgendwie Tagesschau.
Klar.
Also nicht nur, und warum? Also weil die seriöse, gute Nachrichten machen. So, jetzt mal nur angenommen, die gäbe es nicht mehr, wäre ich der Erste, der so einen Sender gründet, der genau das liefert. Ja? Seriöse Nachrichten, weil das die meisten gucken wollen. Aber ich will damit jetzt nicht sagen, dass das, und das abschaffen muss oder so, aber man müsste es eventuell neu aufstellen oder mal überdenken und wie sieht das denn im Internet überhaupt aus, weil ich meine, gerade so ein Pluralismus-Thema ist ja die Sache, dass keine einseitigen Formate entwickelt werden. Es gibt diese öffentlichen Güter und die meritorischen Güter, Argumentation für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der eine, der sagt im Prinzip aus, dass wenn man den Markt quasi im Medienbereich ganz freien Lauf lassen würde, dass dann also nicht die gewünschten Ergebnisse zustande kommen. Also nicht diese gerade seriösen Sendungen, die man eigentlich haben will, weil das mit der Werbung so nicht funktionieren würde. Das ist die eine Argumentation. Die andere über die meritorischen Güter ist im Prinzip, dass es ist ähnlich.
Also, ein Beispiel, was mir da immer auffällt, ist, also es gibt ja so Sender wie NTV zum Beispiel.
Ja.
Der schreibt auf seine Fahne, hier der super Nachrichtensender. Also sollte man ja denken, wenn man jetzt die besten Nachrichten haben will, dann kann man ja da hinschalten und dann bekommt man dann super Nachrichten. So, jetzt ist es aber natürlich so, dass NTV seit vielen Jahren finanzielle Probleme hat. Also die haben einfach, die können sich nicht viele Reporter oder Auslandskorrespondenten oder irgendwelche, keine Ahnung, richtige Journalisten können sich nicht leisten. Gleichzeitig gehören die aber zu CNN dazu. Sprich, die haben Zugriff auf alle amerikanischen CNN-Reportagen. So, jetzt schaut man sich mal NTV an, was denn da so berichtet wird. Zwischen den Nachrichtensendungen auch und während den Nachrichtensendungen. Da wird nämlich ständig drüber berichtet, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, in North Dakota wieder irgendeine Katze auf dem Baum sitzt und nicht runterkommt, dann ist es eine Reportage, weil der Content ist einfach umsonst zugreifbar. Da wird dann auch billig übersetzt und schon hat man den Sendeplatz gefüllt. Nur wenn jetzt in Afrika irgendein Bürgerkrieg ist und da gibt es halt zufälligerweise keinen Korrespondent, weil den kann man sich nicht leisten, findet es einfach nicht statt in den Nachrichten. Also das ist komplett, das sind eigentlich amerikanische Nachrichten ins Deutsche übersetzt. Das ist
genau,
total traurig. Wenn das die Zukunft ist, dann
das ist die nicht. Das ist die eine Argumentation, dass es dann wirtschaftlich nicht mehr das gewünschte Ergebnis bringt. Und das andere ist, dass es inhaltlich nicht mehr das gewünschte Ergebnis bringt. Ja? Also das. Und aber die Frage ist natürlich schon, ob das durch diese breite Kommunikation im Internet nicht doch erfüllt wird, quasi, ja. Aber wie gesagt, oder meiner Meinung nach muss der einfach ein bisschen neu aufgestellt werden und neu aussehen. Ja. Und es braucht nicht mehr diese großen Produktionshäuser, meiner Meinung nach. Das können schlankere Organisationen sein, die vielleicht mehr beauftragen und sich eher um Themen kümmern. Und ja, aber wie gesagt, müsste man mal ordentlich diskutieren und einfach mal weiterentwickeln, meiner Meinung nach.
Sollen wir mal zurück zu Tux gehen?
Ja, ich würde noch ein gesellschaftspolitisches, quasi brisantes Thema machen. Und zwar ist es zwar auch schon eine Weile her, aber die US-Armee hat einen WikiLeaks-Informanten festgenommen. Also ihr wisst ja, wir waren eine Woche nicht da und so, deswegen die News alle ein bisschen später. Und da ist wohl ein 22-Jähriger, der sich gerühmt hat, die Dokumente, unter anderem dieses bekannte, wie heißt es, das hat auch einen Namen.
Genau, einen Titel weiß ich nicht, aber dieses Video, wo aus dem Helikopter, ja. Genau, im Irak, was irgendwie 2-3 Jahre alt ist, was da ja veröffentlicht wurde auf WikiLeaks, was auch durch die Presse ging, was auch ziemlich erschütternd ist, wenn man sich das mal anschaut, ist unglaublich.
Ich habe es mir nicht angeguckt, weil ich gehört habe, es ist echt stark brutal.
Ja, also ich habe es mir angeschaut, man sieht jetzt natürlich nicht wirklich viel Blut, weil es aus großer Entfernung, aber wenn man sich den Ablauf so anschaut, das ist schon so ein bisschen First-Person-Shooter-mäßig.
Ja.
Und wenn man dann halt sieht, naja, es sind halt doch irgendwie richtige Menschen, die da rumlaufen, und insbesondere in dem speziellen Fall noch Zivilisten, aber selbst wenn es keine Zivilisten gewesen wäre, ist so dieses gezielte Abschießen schon sehr makaber.
Naja. Und jedenfalls der wahrscheinlich dafür verantwortlich ist, der ist jetzt vom US-Geheimdienst oder wie auch immer Armee-Geheimdienst festgenommen worden. Und ja, hat wohl sein Leben damit verspielt, oder? Also das ist ja, ich glaube, in Gefangenschaft quasi von irgendeinem dieser US-Geheimdienste möchte ich nicht kommen. Nee. Zumal nicht in Bagdad oder Kuwait oder sonst wo. Mhm. Ja, das ist jetzt die Frage.
Anscheinend sind die jetzt ja auch auf der Suche, da weiß man nicht, ob das jetzt eine Ente ist, aber gezielt auf der Suche nach auch den WikiLeaks-Leuten selbst. Ja.
Da gibt es wohl auch ein Dokument, was irgendwie auf die Gefahren von WikiLeaks Informanten hinweist. Und deswegen ist es schon, wenn man es macht, ein harter Job, also sich da hinzustellen und Dokumente, also man nennt die ja Whistleblower, die Leute, die das machen, auf Missstände hinzuweisen und da Dokumente bei WikiLeaks hochzuladen. Also mal gucken, was daraus wird, und man kann nur hoffen, dass trotzdem weiterhin Leute so couragiert sind und so auf solche Sachen aufmerksam machen. Okay, das
auf jeden Fall.
Kurz
das
dazu.
Ist auch das Schöne am Internet.
Ja, das ist natürlich teilweise so leichtes. Es gibt auch eine schöne Sendung zu WikiLeaks, ich glaube eine Chaos-Radio-Sendung, irgendeine in letzter Zeit. Also da
gab es da schon.
Ja, oder zwei, kann man auch mal nochmal nachhören, wie genau das funktioniert und was da aktuell so passiert. Machen wir mit nur noch Frank und mir jetzt noch hier 2-3 kurze Themen und gehen dann noch zum Linux-Tag und dann sind wir hoffentlich auch irgendwann fertig. Ich sag nochmal ganz kurz die Scala User South Germany Group ist gegründet worden. Also wer hier eh aus der Nähe ist, der kann sich da mal vorbeigucken, wer die Programmiersprache Scala mag. Sven ist da ja so ein Fan von, und das wäre sicher ein Thema für ihn gewesen, aber da er nicht da ist, sag ich das nochmal kurz. Also wer die Programmiersprache Scala mag, irgendwie die ja eine Sprache ist für die JVM, also für die Java Virtual Machine. Und das ist gerade richtig groß im Kommen, und da gibt es jetzt eine Community, die hier in Stuttgart und Umgebung sitzt. Verlinken wir dann in den Show Notes. Dann Twitter verkürzt jetzt Links selbst. Also vorher hat man ja immer dieses Bitly, DropGG, Fi, Bla, Fu genutzt. Und jetzt?
Wo soll ich anfangen? Also die News, erstmal bei der News. Die News ist ja, dass Twitter jetzt so einen eigenen Verkürzungsdienst hat, der aber, glaube ich, nur wirkt, wenn man es über das Webinterface macht oder keine Ahnung. Also erst gab es die Gerüchte, dass damit quasi alle anderen Verkürzungsdienste jetzt ausgenockt sind, weil Twitter jetzt das eigene macht. Stimmt aber so nicht. Man kann weiterhin andere benutzen, aber wenn man keinen anderen benutzt, dann wird eben das Twitter-eigene System genutzt. Ich weiß gar nicht, wie da die Abkürzung ist. Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwas Unaussprechliches. Also ich finde ja nach wie vor, dieses ganze Thema Link verkürzen ist ja echt, also ist ja extrem bescheuert. Also das ist ja wirklich eigentlich, ich meine, gut, Tiny URL gab es schon davor, aber so richtig groß ist ja erst auf Twitter geworden. Weil Twitter ja diese künstliche Beschränkung auf 140 Buchstaben hat, wo es ja nicht wirklich technischen Grund dafür gibt, weil der Speicherplatz ist jetzt eigentlich nicht knapp. sondern das ist eigentlich eher so das Prinzip hinter dem Dienst.
Wir Neues machen, genau.
Genau. Und deswegen diese Verkürzungsdienste, weil Twitter irgendwie zu doof ist, da einfach die Möglichkeit vorzusehen, zusätzliche Links an die Nachricht anzuhängen. Wie zum Beispiel Facebook oder andere so Statusdienste können sowas.
Also
das ist die Industrie von diesen Verkürzungsdiensten entstanden, was ja echt total bekloppt ist. Du klickst wo drauf und du weißt nicht, wo du hinkommst.
Das stimmt. Das ist ein negativer Punkt. Da kann sich hinterher alles verstecken und es kann auch geändert werden. Es sind ja schon Datenbanken abhandengekommen, die dann da, wo dann die Links auf irgendwas anderes gezeigt haben oder die Dienste abgeschaltet wurden und dann alle Links gar nicht mehr gingen.
Das ist eigentlich überhaupt nicht, wie das Internet eigentlich funktionieren sollte ursprünglich. Dass man da so eine Zwischenschicht hat, was irgendwie Links übersetzt und was von einer zentralen Stelle kontrolliert wird und das finde ich total seltsam.
Auf der anderen Seite muss man sagen, für Flyer oder für alles, wo man halt mal nur so was Kurzes braucht, finde ich das ganz schick. Also deswegen wäre jetzt so ein Positivargument dafür. Ich meine, auf einen Flyer kann ich nicht bla bla bla, Komma, Slash, Punkt, Slash, Slash, 123, Punkt, irgendwas, Punkt, HTML, Slash, Fu, War, Dings schreiben.
Interessant, da würde ich jetzt gerade andersrum argumentieren. Wenn du das hinschreiben würdest, Radio Tux Sommer Preisausschreiben 2010 macht mit.de, könnten die Leute sich das wahrscheinlich leichter merken, wie irgendwie bit.ly ac75-38-15.
Ja gut, aber du kannst ja bei den meisten auch noch einen Namen festlegen.
Okay, gut, das macht Sinn.
Also davon rede ich, das meine ich jetzt. Du hast so ein tiny URL / Geburtstagsparty im Sommer Punkt Fu / Klar.
Naja.
Wir haben ja auch unseren eigenen, wir haben ja tux.fm/ irgendwas.
Stimmt.
Von daher haben wir auch noch unseren eigenen Dienst, kann man sich auch selber aufsetzen, hatte ich auch mal vorgestellt, wie das Ding heißt. Habe ich jetzt auch gerade schon wieder vergessen. URLs, genau, URLs. Wer mal seinen eigenen Verkürzungsdienst bauen will. Okay, das war's, oder? Mehr braucht man dazu nicht sagen. Ist jetzt halt so, machen sie so, sollen ist sie halt machen. So. Stört uns nicht. Also außer die Gefahren und Probleme, die wir natürlich damit angesprochen haben. Wenn Twitter mal weg ist oder wenn diese komischen Verkürzungsdienste oder nur einer davon weg ist,
ja, oder
gehen die Links irgendwo anders hin.
Oder irgendwelche Regierungsorganisationen anfangen zu tracken, wer auf welchen Seiten surft, wie ja irgendwie letztes Jahr von Zensursolle ja vorgeschlagen wurde, dann klickst du auf so einen Verkürzungsdienst und dann weißt du gar nicht, wo du hinkommst. Also du kannst eigentlich, es ist eigentlich purer Zufall, was dahinter steckt.
Jo. Kennst du Flockt?
Flock meinst Flock. Du sicherlich?
Ja.
Habe ich mal, ich glaube sogar mehrfach probiert, weil ich dachte so, Browser ist cool, Social, Networking, Internet ist auch cool.
Könnte man
beides,
auch gebrauchen.
Beides zusammen ist bestimmt total gut.
Und?
Ja, das war dann immer so 5000 Buttons gleichzeitig im Fenster drin, fand ich dann immer so ein bisschen,
Aha. Also ich kenne Flock jetzt persönlich nicht, aber es ist wohl ein Browser, ein Social Web Browser irgendwie, der vorher auf Firefox aufgesetzt hat und sich jetzt mit der neuen Version entschieden hat, auf Chromium zu wechseln. Ja.
Mhm.
Der kann man sich auch mal angucken, wenn man will. Grund ist, dass Firefox mittlerweile ziemlich langsam geworden ist und Chrome da schon schneller ist. Aber auch Firefox arbeitet an vielen Sachen. Ich habe da ja letztens mit Brian King ein Interview gemacht auf dem Linux-Tag. Kann man sich auch nochmal anhören. Auch die haben begriffen, dass es so nicht weitergeht, dass man jetzt wieder ein bisschen mehr machen muss. Und Chrome und Safari setzen da gerade schon den Standard. Und das ist schon spannend, wie viele Projekte mittlerweile auf ehemals KHTML-Basis aufsetzen.
Ja, genau.
Ja, die gute alte Zeit.
Das ist ganz lustig, da gab es neulich so ein Interview mit Steve Jobs auf der D8-Konferenz.
Auf der was?
D8.
Was also macht
D8,
die?
D8, All Things Digital.
D8 klingt wie Diät.
Diät.
Also.
Nee, es ist tatsächlich also irgendwie.
Es müsste man schlanker werden.
Also D1, D2, D3 und so weiter. Und dieses Jahr D8. Ist irgendwie Nummer 8 oh. dran. D8.
Oh, okay.
Ja, und das war ganz lustig, weil der hatte auch irgendwie so 2 Minuten drüber gesprochen, dass es ja total tolle Sache ist, dass sie WebKit damals veröffentlicht haben als Open-Source-Projekt und dass sie ja so furchtbar nett sind und damit ja auch ihren Mitbewerbern wie Google quasi indirekt geholfen haben, aber es trotzdem eigentlich absichtlich war und voll nett und so.
Ja, voll
was
nett.
Was ja tatsächlich nicht korrekt ist. Ja. Weil die haben ja tatsächlich KHTML genommen, was ja unter LGPL steht und waren von daher gezwungen, ihre Verbesserungen offenzulegen.
Und KGS haben sie auch genommen.
Genau,
JavaScript
damals, ja genau. Ich glaube, da ist nicht mehr viel davon übrig.
Benutzen
aber
sie nicht mehr, da haben sie ihr eigenes Zeug
entwickelt, genau.
Aber trotzdem.
Aber fand ich jetzt so ein bisschen scheinheilig oder naja, eigentlich wirklich auch richtig falsch eigentlich. Die Behauptung, dass sie das irgendwie so als Open Source, WebKit als Open Source freigegeben haben, weil sie nett sind. Nee, sie mussten es. Ging nicht anders.
Genau. Weil sie sich damals entschieden haben, das auf KHTML aufzubauen.
Ja.
Okay, also dieser Flock-Browser setzt jetzt auch auf Chromium und ja, kann man gut finden, kann man auch nicht gut finden. Wer mit Twitter, Facebook und Co. da irgendwie viel zu tun hat, da soll der Browser wohl ziemlich gut sein und ziemlich viele User, die auf Facebook unterwegs sind, benutzen den wohl. Sei es drum. Okay, dann haben wir die kurzen Sachen erledigt. Kommen wir zu einem Projekt von Frank.
Echt?
Ja, wir haben ja schon letztens gewitzelt. Ich glaube, du hast so Vorlagen in der Schublade und jeden dritten Tag haust du irgendeine Webseite raus, die irgendwas macht und das neueste Projekt nennt sich linuxdaily.com.
Genau.
Was ist das?
Das ist so eine Idee, die ich schon so seit einigen Zeit mit mir rumtrage und die ich jetzt tatsächlich jetzt kürzlich mal umgesetzt habe. Und zwar geht es einfach darum, dass ich immer überlegt habe, na, wie dieser ganze Journalismus, die ganzen Newsseiten, Heise, Golem, Spiegel und so weiter, was gibt's denn da so für einen Trend, in welche Richtung geht denn das Ganze? Da gibt's dann so Redakteure, die schreiben dann Artikel und da gibt's dann, die bereiten dann die Seite auf und entscheiden, was die Leute zu lesen haben. Und da war immer die Überlegung, kann man sowas nicht komplett user-generated, demokratisch, community-getrieben machen? Und Linux Daily ist, könnt ihr euch mal anschauen, ist jetzt auch noch nicht wirklich fertig, muss ich gleich dazu sagen, bevor ich die Lagen kommen.
Ja, gehen jetzt gleich
so,
alle drauf.
Die Idee ist so ein bisschen, dass es so was wie eine Tageszeitung ist. Da kann man drauf gehen und schauen, was passiert denn gerade so bei Linux. Aber es aggregiert eigentlich nur RSS-Feeds, Blogs, Twitter-Nachrichten, Identica-Nachrichten, sonstige News, die von irgendwo herkommen. Und stellt die da auf so einer Seite. Man kann dann voten, man kann sagen, diese News ist jetzt toll, dann wandert die weiter nach oben und zusätzlich wird auch die Quelle, woher die News kommt, wird auch ein bisschen höher bewertet. Das heißt, wenn dieser Typ, der irgendwie total interessante News immer postet, nächstes Mal wieder was postet, dann steigt er gleich schon mal ein bisschen weiter oben ein. Dann wird das Ganze natürlich automatisch auch in Kategorien eingeordnet. Das heißt, man kann dann auch sagen, ja, jetzt will ich aber nur alles sehen, was
zum Linux-Tag 2010 gehört, weil ich da gerade drauf bin.
Ja, genau. Oder man kann jetzt alles, was zu Gnome gehört oder was zu KDE gehört oder zu Migo, kann man sich reinklicken. Und dann kann man natürlich noch sagen, welchen Zeithorizont man sich so anschauen will. Entweder man sagt jetzt Realtime, da bekommt man wirklich das Ganze chronologisch sortiert, bekommt das Neueste. Oder man kann sagen, jetzt will ich nur die tollsten Nachrichten von heute oder ich will die tollsten Nachrichten der letzten drei Tage sehen. Und dann wird es dann entsprechend halt geschaut, was ist praktisch das höchst gewotetste der letzten Tage. Und da kann man das natürlich das Übliche kommentieren und seinen Freunden weiterleiten und so weiter. Und das Ziel ist jetzt, da eine Webseite zu machen, die keine Redaktion hat, wo man nicht irgendwie irgendjemand dahinter steht und schaut, was können die Leute interessieren, sondern das komplett demokratisch gewotet zu machen. Und ja, das habe ich jetzt gestartet letzte Woche, deswegen ist es auch noch nicht wirklich voll. Aber wenn ihr mitmachen wollt, dann kann jeder seinen Blog eintragen. Da gibt es unten einen ganz großen Button, kann man drauf gehen. Dann tippt man seine Blog-URL ein. Edit my feeds heißt es.
Edit my feeds. Genau. Da muss ich mich einloggen.
Ja, muss ich natürlich einloggen, klar. Und dann hast du dann wird dein Blog und dein Twitter und deinen sonstigen Feeds eben deinem Account zugeordnet und dann fließen deine Inhalte mit ein. Und die Leute können dann auch voten und dann wandert es eben hoch und runter und in die entsprechenden Kategorien rein. Und das Ziel ist, wenn möglichst viele Leute es machen und eben auch voten, damit irgendwie klar ist, was gut ist, dann gibt es so eine richtig schöne Tageszeitung, was heute bei Linux so los ist.
Sieht auch so ein bisschen aus wie so eine Zeitung.
Ja, genau.
Dieses Linux Daily sieht ja auch so, ja.
Ja, genau, das ist so ein Gag. Das ist ein bisschen wie so eine alte Tageszeitung gemacht.
Mhm. Okay, aber unser Blog ist noch nicht drin. Da nee. Hast du...
Melde dich mal an, Ingo.
Wieder was, wo ich mich anmelden muss.
Dann kannst du konkurrieren bei dem Wettbewerb der tollsten Linux-News des Tages.
Okay. Der Internet ist auch geil. Aha. Gut, also Linux Daily, ein Versuch, eine Tageszeitung irgendwie ins Web zu kriegen. Nichtsdestotrotz brauchst du ja trotzdem immer noch irgendwie Redaktionen und Leute, die Blogartikel schreiben.
Ja, aber, sonst aber hier Bürgerjournalismus.
Ja, Bürgerjournalismus.
Ja. Ich meine, jeder kann selber schreiben, was er jetzt gut findet. Und speziell im Linux-Bereich gibt es ja so viele Leute, die bloggen über neue Software, über neue News, über politische Themen, alles Mögliche. Wer braucht denn da noch irgendwie einen Redakteur? Also eigentlich ist der Content ja da. Es gibt ja Unmengen von Content im Internet. Was man noch braucht, ist eine Möglichkeit, das Ganze zu sortieren und eben zu raten.
Genau, und, dein Social-Aspekt.
Genau, dran. Das soll die Webseite machen.
Gut. Okay. Linux Daily. Und dann noch eine Sache mit dir, aber ich war auch so ein bisschen mit involviert. Coin the Game. Oder Radetux war involviert. Was ist denn Coin the Game?
Coin the Game gibt's nicht. Das heißt Join the Game.
Aber warum hieß es dann bei uns im Sendeplan Coin the Game?
Also es gibt von KDE gibt es eine neue Initiative, die heißt Join the Game. Und ich habe mich... wo ich hier mit dem Sirko hier von Radio Tux gechattet habe über die Planung vom Linux-Tag, habe ich mich tatsächlich vertippt auf der Tastatur und eine Taste zu weit nach rechts gerutscht und schon stand Coin the Game da. Und das Lustige war eigentlich, dass Sirko natürlich dachte, naja, KDE, fängt alles mit K an, ist ganz klar.
Ja,
Coin also, the Game. Hier, natürlich fängt das, weil es mit KDE zu tun hat, heißt es natürlich Coin the Game. Ist ja klar, muss ein K vorne sein. Und dann stand es tatsächlich im offiziellen Programm.
Ja.
KDE Coin the Game.
Ihr seid schon lustig irgendwie.
Ja, nee, eigentlich war es ja wirklich Zufall. Naja.
Aber ihr hättet das jetzt umdrehen müssen, ihr hättet jetzt deinen Spaß eigentlich ins echte umsetzen müssen. Aber die ganzen Flyer und so waren schon gedruckt, oder wie?
Weiß ich nicht. Auf der Website habe ich es halt gesehen. Ich glaube, es wurde dann schon noch geändert irgendwann.
Schade eigentlich. Aber was ist denn jetzt Join the Game?
Ja, Join the Game ist, dass eine neue Initiative von KDE, beziehungsweise genau genommen vom KDE e.V., muss man vielleicht kurz erklären, was der KDE e.V. ist. KDE ist ja ein Projekt oder eine Community von so 2.000 bis 3.000 Leuten weltweit, die eben Software entwickeln. In erster Linie den KDE Desktop. Jetzt braucht man aber natürlich, diese Community, da gibt es keine wirkliche Struktur, da gibt es keinen Boss oder keine Leute, die sich vorschreiben, was wie gemacht werden muss, sondern jeder kann tun, was er will. Also es ist ein komplett so offen wie es nur geht, ein komplett offenes Open Source Projekt, Free Software Projekt. So, jetzt gibt es aber einige Dinge, zum Beispiel, irgendjemand muss ja die Domain besitzen. Irgendjemand muss Spenden von Firmen annehmen und unter den Leuten verteilen. Irgendjemand muss sich um Rechtsstreitigkeiten kümmern. Und diese ganzen administrativen, formellen Dinge, die übernimmt der KDE e.V. Das ist die weltweite Organisation, also auch wenn es e.V. heißt, das liegt daran, dass es eben in Deutschland gegründet wurde, ist aber wirklich weltweit für KDE zuständig. Und wir vom KDE e.V. Bezahlen also Entwickler zum Beispiel die Flüge zu Entwicklermeetings oder bezahlen für die Server oder organisieren die Academy, das ist die Hauptkonferenz. Es gibt ja auch jede Menge, ich glaube 15, 16 Entwicklermeetings jedes Jahr, also sehr viele Events, wo Meetingräume bezahlt werden müssen und so weiter. Also da fallen Kosten an.
Stände auf Linux-Tag.
Stände auf Linux-Tag, genau. Es kostet auch Geld und Flyer müssen gedruckt werden. Und es gibt einfach bestimmte Dinge, da ist Geld notwendig. Also KDE ist zwar ein Projekt, was wirklich zum sehr, sehr großen Teil aus Freiwilligen besteht, also viel mehr als bei anderen Open-Source-Projekten. Aber für bestimmte Dinge, Flyers, das muss einfach bezahlt werden. Und das regelt der KDE e.V. Und finanziert sich hauptsächlich durch Spenden von Unternehmen. Da sind wir aber auf der Suche auch nach anderen Einnahmequellen, also natürlich mehr Einnahmequellen, aber auch anderen, weil wir möchten uns eigentlich nicht so sehr auf Unternehmen verlassen, sondern möchten, dass auch die User und die Community selbst mithilft, für diese Dinge zu zahlen, damit KDE weiter wächst und gedeiht Und da haben wir Join the Game gestartet. Das ist eine Möglichkeit für jeden User oder Entwickler, wenn er sagt, KDE finde ich eine gute Sache, dann möchte ich irgendwie mithelfen. Ich habe jetzt aber vielleicht nicht so viel Zeit, jetzt irgendwie furchtbar viel zu coden, aber ich möchte trotzdem helfen, bei Join the Game Mitglied zu werden. Das kostet einen Mitgliedsbeitrag von 100 Euro im Jahr und das fließt dann direkt an den e.V. und das wird dann unter den Entwicklern verteilt für Reisekosten und sonstigen Dinge. Server werden bezahlt. Und das hilft ungemein. Also weil wir sind eine sehr schlanke Organisation, also es gibt da werden nicht irgendwelche Entwickler bezahlt, überhaupt nicht, sondern das Geld wird sehr effektiv direkt für die Unterstützung von Studenten zum Beispiel eingesetzt, damit die Software weiterentwickelt wird.
Habt ihr zu wenig Geld oder was?
Naja, also wir haben jetzt nicht wirklich finanzielle Sorgen. Wir haben schon Unterstützung von Unternehmen, können wir uns nicht beschweren. Aber natürlich möchten wir mehr machen. Also wir möchten noch mehr Konferenzen organisieren, wir möchten noch mehr auf Messen sein. Und KDE ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, weil es ist Windows und Mac ist zwar irgendwie schön gut, aber ich glaube, man braucht auch einen freien Desktop, braucht einen Linux-Desktop, der benutzt wird von den Leuten, damit man selbst die Kontrolle über seinen Rechner behält. Das ist einfach das Problem bei kommerzieller oder proprietärer Software. Deswegen ist es schon wichtig, dass es so Projekte wie GNOME und KDE gibt und deswegen hoffe ich, dass viele Leute uns unterstützen.
Okay, und wie ist bisher der Anklang?
Sehr gut. Also wir haben jetzt wirklich erst eine Woche jetzt gestartet, letzte Woche auf Linux-Tag ging das Ganze los und wir haben jetzt schon einige Mitglieder, die aktuellen Zahlen weiß ich jetzt nicht, aber es sind wirklich erstaunlich viele jetzt schon gewesen, die jetzt mithelfen. Du ja auch, Ingo, habe ich gesehen.
Was? Ich bin auch Mitglied?
Du hilfst ja auch. Ja. Oh. Finde ich super, aber ganz viele andere auch noch. Und das ist schon eine tolle Sache, weil da können wir einfach dann halt weitermachen.
Ich habe ja nur mitgemacht, weil ich ein Essen gewinnen wollte.
Stimmt.
Hat auch geklappt.
Ja. Ja, wir haben noch so eine spezielle Aktion gemacht, dass wir jetzt am Freitagabend, so gegen Ende des Linux-Tages, einfach unter den bisherigen Mitgliedern so eine kleine Verlosung gemacht haben. Und da sind wir schönen abends zusammen im Essen gegangen und haben uns ein bisschen ausgetauscht. Das war, glaube ich, sehr gut.
Auf dem Berliner Funkturm.
Ja, genau.
Das erste Mal, dass ich auf dem Berliner Funkturm war.
Echt?
Ja. Yeah.
Aber du kommst doch von da.
Ja, aber das ist so, weil wahrscheinlich wie die meisten Schwaben, die in Stuttgart wohnen, noch nie auf ihrem Turm hier waren.
Doch, ich war da mal mit der Schule, glaube ich.
Ja, die Schwaben fahren da nicht hoch, weil es Geld kostet.
Ja, das kann sein.
auf dem anderen größeren Turm in Berlin war ich allerdings schon auf dem Fernsehturm. Aber den Funkturm habe ich einfach noch nicht. Aber wir haben viel gelernt. Weil er gebaut wurde und dass da das erste TV-Programm abgestrahlt wurde.
Ja.
Und so. Ja.
Ja. Nee, ich war, glaube ich, sehr nett. Also es war zum Beispiel Matthias Ettrich war dabei, der ja ein Gründer von KDE ist. Dann war der Georg Grewe dabei, der Gründer von der Free Software Foundation Europe, der jetzt bei Colab Systems engagiert ist, also eine freie Groupware-Lösung entwickelt. Und jede Menge alte.
Paul Adams war dabei. Joss
dabei von KDE, genau. Unser Marketing.
Bloody Dutch,
unser Marketing-Spezialist, genau.
Und Till Adam.
Till Adam, genau, von Cardup,
der und ich auch festgestellt,
Unterstützer ist.
Genau, ich habe festgestellt, dass die meisten Leute, die dabei waren, alle schon interviewt haben. Georg Grewe haben wir ein Interview, Paul Adam haben wir ein Interview, dich, du bist ja fast schon Stammcrew hier. Joss, okay, den haben wir, oder?
Doch, klar.
Haben wir natürlich auch interviewt, richtig.
Als führendes ja. Linux-Radio, ist ja klar.
Klar, haben wir ein Interview übrigens auch mit dir, ne? Zu Join the Game.
Ja.
Kann man sich auch nochmal anhören, ist im schlechten Englisch gemacht. Und Matthias Ettrich hatten wir natürlich auch schon und Till Adam hatten wir auch schon. Also
ja.
Ja. Aber es haben auch noch einige andere gewonnen, was 4 Leute haben gewonnen. Und
genau.
Wir waren super essen. Gibt auch demnächst noch die Fotos. Ich hab sie nochmal rumgeschickt. Ich habe ein paar Fotos gemacht gehabt und die werden sicher auf kde.kde.org.
Genau. Also wenn ihr KDE unterstützen wollt, dann geht auf jointhegame.kde.org. Das ist die Webseite. da kann man sich anmelden. Man bekommt auch ein bisschen was dafür.
Stimmt, ich warte ja auch noch auf meinen Sondersuper.
Ja, es gibt nämlich eine kleine Überraschung.
Die ich weiß immer noch nicht, was es ist.
Die wird personalisiert zugesendet.
Personalisiert?
Ja, kann ich natürlich jetzt nicht verraten.
Ich krieg's
aber
immer,
ich warte schon. Man bekommt ein bisschen was.
Ich hab die Hülle habe ich schon gesehen.
Ja, ja, die Hülle ist nicht so das Spannende. Die Frage ist, was drin ist.
Meine, dann gibt mein es Abzeichen.
Dann gibt es natürlich.
Jeder sein persönliches Bundesverdienstkreuz. Weil, genau, weil es waren zwei dabei, die das Bundesverdienstkreuz gewonnen haben, ja, bei diesem Essen.
Genau, ich war selten mit zwei Leuten, die irgendwie hochdekoriert. Nein, nicht wirklich. Nee, das war's ja nicht. Nee, aber nochmal für die Leute, die gerade helfen wollen. Also man bekommt natürlich auch was dafür. Und das Wichtigste ist, glaube ich, wir reporten ja auch, was mit dem Geld passiert. Also es gibt so Quarterly Reports. Da kann man genau sehen, für was das Geld ausgegeben wird. Da kann man eben auch sehen, dass es für sinnvolle Leute, für sinnvolle Dinge investiert wird und nicht, keine Ahnung,
für Saufgelage.
Saufgelage oder irgendwelche Leute für unglaublich viel Geld angestellt werden, wie es vielleicht bei anderen Projekten ist. Naja, sowas gibt es bei uns nicht, sondern es landet wirklich direkt bei den Leuten und es hilft ungemein und macht mit.
Gut. Um fair zu sein, gibt es bestimmt auch bei Gnomen sowas.
Gibt's auch.
Gut. Genau. Wollten wir nur noch. Und bei anderen Organisationen natürlich auch. Richtig. Also jetzt nicht, dass man mir jetzt hier vorwirft oder uns vorwirft, wir machen hier eine KDE-Werbeveranstaltung, aber ich kann nichts dafür, du bist halt bei KDE. Wir können hier gerne nochmal einen Gnomi hinsetzen.
Ja.
Dann, also wer da draußen Lust, Zeit hat und hier in Stuttgart oder Umgebung ist, gerne mit noch in die Sendung sitzen. Kommen dann bestimmt lustige Interviews raus. Wie deins ist es noch nicht veröffentlicht, aber es kommt bestimmt die nächsten Tage. Du hast ja... Du durftest ja das Special-Interview führen,
ja,
mit... jetzt fällt der Name nicht an.
Stormy Peters. Managing Director von der Gnome Foundation und Vincent Uns, der Release-Manager ist und Präsident von der Gnome Foundation. Die habe ich interviewt. Das war eigentlich sehr... sehr angenehm und sowieso zwei nette Leute. Wir haben uns irgendwie davor auch noch irgendwie abends auf der Party mit, keine Ahnung, gemeinsam mit viel Bier über World Domination gemeinsam unterhalten und also das ist ja wirklich so, dass man, wenn man manchmal ein bisschen zu viel Heise und Golem-Foren liest, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass sich Gnome und KDE-Leute nicht leiden können.
Das ist es auch so.
Ist echt nicht so.
Hört mal zu, der Frank erzählt euch hier was. Das ist eigentlich,
glaube ich,
das mögen die sich wirklich nicht.
Nein, ich glaube, das ist bei den User, die meinen da manchmal, sie müssten hier sich ungemein für irgendeine Sache einsetzen, was ja auch toll ist, aber ich glaube, die Entwickler sind da eigentlich sehr relaxed, weil letztendlich arbeiten wir alle für den freien Desktop. Und es gibt ja auch Softwarekomponenten, die werden gemeinsam benutzt und das ist schon alles überhaupt nicht so schlimm.
Genau. Wie läuft jetzt dieser Keyring-Austausch da eigentlich? Funktioniert das jetzt mal?
Keyring-Austausch.
Nein, ihr habt doch dieses Wallet, genau.
Ja, das ist noch in Arbeit. Ach, da muss dann so ein D-Bus-Interface gemacht werden.
Gut. Also warten wir noch. Ja. Kommen noch tolle Projekte. Und das Interview kommt auch bald. Wir haben ziemlich viele, viele Interviews geführt. Ich glaube 60 oder irgend sowas. Die kommen alle nach und nach online vom Linux-Tag. Also wenn ihr einfach mal auf unsere Seite geht, blog.radetux.de. Ständig kommen neue Interviews hinzu, gerade eben habe ich gesehen, Henning Westholt mit Camilo. Ich habe keine Ahnung, was das ist, muss ich mir unbedingt mal anhören, ein Interview, was ich gar nicht mitgekriegt habe. CentOS, MonoDev, wo steht das Open Source, Mobiltelefon mit Micky Lauer. Also hier richtig, richtig viele, viele interessante Interviews auch da hier. Und zum Beispiel das eine, worüber wir gerade geredet haben. Joss und Frank nochmal zu Coin the Game in Englisch und OpenVZ und Bugjam und also viele, viele Sachen haben wir schon online. Man kann auch in den Sendeplan klicken, da sind sie dann verlinkt, da sieht man dann gleich, was hatten wir alles schon und wo steht schon der Podcast bereit. Wird sicher noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, bis alle online sind. Da wird fleißig geschnitten und gemacht und getan. Da nochmal vielen Dank an Heinz und Tobias, die da wirklich sehr aktiv sind. Linux-Tag war letzte Woche, Frank. Wie war's?
Linux-Tag?
Ja.
Also ein bisschen haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Insgesamt muss ich sagen, dass es mir sehr gut gefallen hat. Also letztes Jahr zum Beispiel fand ich es eher schwach und eher leer. Und dieses Jahr fand ich, dass mehr Leute da waren. Ich glaube, Linux-Tag e.V. hat auch kürzlich die Zahlen veröffentlicht. Es waren auch tatsächlich mehr Besucher da.
Ja, aber nur so 150 oder 100
Ach, echt?
Irgendwas.
Okay.
Also es war nicht so
also
viel
mir kam es wirklich irgendwie schon merklich voller vor.
Also ich muss aber zugeben, also die Region, in der ihr wart, war auch die vollste. Also, weil wir konnten uns ja fast sehen, also ja. Wir waren nicht so weit weg, aber wenn man in den anderen Abschnitten der Halle geguckt hat, war es deutlich weniger. Ich weiß nicht, warum ihr da so viele angezogen habt, da war ja, Ubuntu, Kubuntu, KDE, alles
Amarok,
mögliche.
Amarok, OpenSUSE daneben, also da war eigentlich immer eine Menschentraube.
Ja, aber das war tatsächlich so die einzige Stelle, wo ich wirklich regelmäßig viele Leute gesehen habe.
Ja, also mir hat es sehr gut gefallen. Linux-Tag war eine tolle Sache dieses Jahr. Natürlich gibt es so ein bisschen Skurrilitäten, wie hier Microsoft als Hauptsponsor und Keynote-Redner.
Ich habe gar nichts davon gehört. Also nicht Großes mitgekriegt. Also klar schon gehört, dass sie Sponsor sind. Die haben ja auch das Essen auf dem Social-Event, kommen wir gleich sicher nochmal zu, gesponsert und einiges anderes. Aber so richtig habe ich die jetzt nicht wahrgenommen. Ich war auch nicht bei der Keynote, aber da ist wohl auch angekündigt worden, irgendwie mal, wir machen jetzt mehr Open Source.
Ja, ich kann jetzt nur so meinen persönlichen Eindruck wiedergeben. Also so richtig viel zu announcen und zu sagen hatten sie ja nicht. Also es ging, glaube ich, mehr darum, so, ja, wir sind doch gar nicht so böse.
Genau.
Das war so ein
Warum
bisschen,
habt ihr uns nicht lieb?
Ja, wir machen doch auch so Open Source, ich wüsste zwar nicht was, aber.
Na doch, die haben doch dieses eine Tool, haben sie da Open Source gestellt.
Ja, super. Das ist ja irgendwie. Ja.
Ja.
Naja,
zumindest.
Sie haben den Mate-Stand, da hat zu Ihnen gehört, deswegen war ich öfters bei Ihnen.
Ah. Gab es da kostenlos Mate?
Nee, musst du bezahlen.
Ah, schade. Gut, deswegen war ich nicht da.
Ja.
Auch da zocken sie einen noch ab, ja.
Stimmt. Also ich wäre jetzt nicht zu Ihnen gelaufen wegen Windows, aber wegen Mate.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Ja.
Ja. Für die Leute, die nicht wissen, was Mate ist, ist ein sehr leckeres Getränk, was beim ersten Mal nicht so lecker schmeckt. Aber und viel Koffein enthält.
Genau.
IE6 wird Open Source, was? Der Chat irritiert mich gerade. Ich hoffe nicht. Und wenn, will keiner haben. Ja, der Linux-Tag, also ich fand ihn extrem anstrengend. Also ich war echt froh, dass die Tage dann rum waren. Ich habe auch nicht so viel vom Linux-Tag gesehen. Was ich gesehen habe, ist die VTAP-Vorstellung, also ein lauffähiges Linux-basiertes Tablet, was ja da die Neophonie und noch eine andere Firma auf den Markt bringt. Also das wurde vorgestellt und die Vorstellung fand ich sehr witzig. Also der, ich habe jetzt seinen Namen schon wieder vergessen, der Gründer da von dieser Neophonie ist ein sehr witziger Typ. Der hat auch immer schön gegen Apple gestichelt, wenn irgendwas war. Und so die ganzen Nachfragen, die kamen, hat er dann immer so beantwortet mit, ja, es ist ein offenes Gerät, ihr könnt root werden und ihr könnt das tun. Weil dann auch so fragen, kann ich da auf Windows 7 installieren? Und dann hat er sich auch hingestellt und gesagt, also er hätte ja mit jeder Frage gerechnet, ja, aber warum ihr jetzt das Windows 7 drauf haben wollt, wusste er jetzt auch nicht. Geht dann das und geht dann jenes und ja, es gibt einen Expertenmodus und es gibt Root und ihr könnt das alles machen. Und ihr könnt das hacken und ihr könnt das kaputt machen, wie ihr wollt.
Ich habe mir neulich auch die Videos angeschaut und ich muss sagen, gar nicht mal so schlecht.
Ja. Also es sieht interessant aus und ich bin echt gespannt, bis die Dinger mal kommen, bis man mal eins in der Hand hält, wie das denn jetzt so richtig funktioniert. Also ein paar, drei Stück hatten sie wohl auch dabei. Ich musste leider ein Interview machen, deswegen konnte ich bei dieser Präsentation, bei diesem Präsentationsteil nicht dabei sein und mir das mal live angucken. Aber es sah interessant aus und es funktioniert und sie arbeiten jetzt noch an der Geschwindigkeit, dass es alles noch viel schneller wird und es laufen Android-Apps drauf und es laufen Adobe Air-Apps drauf und halt auch native und ja, soll 6 Stunden halten im Normalbetrieb und könnte ein interessantes Konzept werden. Also muss man mal abwarten.
Ja.
Ich bin auf jeden Fall gespannt und
hat
ist
auch,
schön.
Hat auch USB-Ports,
genau,
und
SD
HDMI und ja genau,
SD. Genau, alles das, was so ein iPad nicht hat, hat das mit eingebaut und deswegen konnte er sich auch ziemlich viele so Seitenhiebe nicht verkneifen.
Ich habe halt so ein bisschen befürchtet, dass die jetzt einfach so alles einbauen, was das iPad nicht hat, aber dann so Dinge wie einen richtig guten Browser dann vergessen. Hätte mich jetzt nicht so gewundert. Aber laut Video, das sieht schon alles ganz gut aus. Also es ist auch das On-Screen-Keyboard scheint irgendwie benutzbar zu sein und es ist auch alles ein bisschen flüssig und hier mit großen Buttons, die man mit Fingern auch treffen kann und also gar nicht so wie Windows 7 auf irgendwelchen Slates, was ja irgendwie die totale Nachnummer ist. Also war ich echt positiv überrascht.
Das war eine Veranstaltung, die ich mir angucken konnte. Und die zweite Sache war die Keynote von Mark Shuttleworth. Und die habe ich mir eigentlich auch nur angeguckt, um ihnen danach dann richtige Fragen zu stellen. Also auch quasi eine Interviewvorbereitung. Das Interview ist auch noch nicht online, aber kommt sicher auch die nächsten Tage. Und ja, es ging halt so um die Mobile-Strategie, also um die Netbook-Edition und was sie sich da so vorstellen und wie wichtig Design ist und warum die Knöpfe auf der linken Seite sind, weil sie da oben ja den Indicators hinmachen wollen. Und sowas und so weiter und so fort. Also ein paar Bilder haben wir auch auf dem Blog. Kann man mal gucken, Blog ein bisschen runterscrollen, da irgendwo sind die Bilder. Oder man gibt es mal oben bei der Suche ein. Da finden sich auch von der VTAP-Vorstellung und von der Keynote von Mark Shuttleworth ein paar Bilder. Und es war natürlich, wie zu erwarten, war er sehr umringt. Also sobald er irgendwo sich hingestellt hat, kamen auch gleich Leute von links und rechts und wollten Autogramme haben.
Das ist unglaublich. Ich wollte nämlich auch nach dem Interview jetzt hier, wollte ich kurz zu ihm hin, weil ich noch irgendwie, ich wollte ihn noch kurz wegen Academy was fragen. Mhm. Und irgendwie dachte ich so ganz unschuldig, da könnten wir jetzt einfach hinlaufen, mit ihm reden. Da waren aber da standen echt so 30, 40 Leute um ihn rum, die wollten Interviews haben.
Tja.
Hallo?
Tja, ich war einer davon.
Der Linux-Popstar.
Ja, das habe ich ihn dann auch gefragt im Interview, wie er sich dann jetzt so irgendwie so fühlt, aber er hat gemeint, find er gut. Ob das jetzt so wirklich sein wahres Ich ist oder, aber er muss halt damit leben. Also wenn er sich halt auf die Straße traut und das in der Linux-Community irgendwie macht, dann ist er da halt umringt. Also es war auch ziemlich schwer, an ihn ranzukommen. Ich habe gedacht, so, ich war der Zweite, der da in der Nähe stand. So die Ersten kamen gleich mit Kamera an und haben irgendwelche Fragen gestellt und ihn sofort gefilmt. Ich dachte, okay, dann lasse ich die jetzt erstmal machen. Aber sofort waren so viele Leute ringsrum, bis ich zu meiner Frage gekommen bin, na, wir haben dann so einen Termin. Hat er sich auch groß aufgeschrieben gehabt. Sind wir dann, glaube ich, mit 20 Minuten Verspätung erstmal zu diesem Interview gekommen. Aber war ganz nett. Wir haben übrigens auch ein paar Autogramme von ihm uns eingeholt und werden die in nächster Zeit verlosen. Dann müssen wir uns jetzt noch überlegen, wie wir das genau machen. Wird's einfach mal auf der Webseite vorbeigucken. Da werden wir in der nächsten Zeit schon irgendwie irgendwas, wenn wir da uns überlegen, wie wir die Dinger loskriegen. Okay. Das war eigentlich der Linux-Tag. Also ich bin echt geschafft. Froh, wieder hier zu sein.
Boah, ich auch.
Es reicht mir jetzt wieder ein Jahr lang. Also ich würde gerne den Linux-Tag mal wieder so richtig genießen, nur so zum Hingehen und Schauen und Quatschen.
Das war ja mein Plan. Ich habe ja tatsächlich dieses Jahr ausnahmsweise keinen Talk angereicht, weil ich dachte, weiß ich nicht, sollen andere Leute machen und ich gehe einfach nur hin und rede gemütlich mit Leuten und mache so ein bisschen hier für Radio Tux so ein bisschen was, aber das war letztendlich wieder so stressig.
Ja, du bist ja selber schuld, du warst die ganze Zeit im KDE-Stand.
Ich war die ganze Zeit, nee, ich bin echt viel rumgerannt und
echt?
mit dem reden.
Und okay.
Das war echt irgendwie.
Ich habe dich oft mit dem Rücken zu mir oder irgendwo dich gesehen, dass du da rumstandest und geredet hast und deswegen habe ich gedacht, du standest sehr oft am KDE-Stand.
Ja, schon, aber es war auf jeden Fall nicht entspannt.
Ja. Aber entspannt war dafür auf jeden Fall das Social Event.
Ja.
Das fand ich eine coole Location, so mit Strand und Getränken und so. Und alle haben ihre Schuhe ausgezogen und sich mal da in dem Sand gebadet. Und es war noch so ein bisschen Sonne am Ende. Und das war echt cool. Also
ja.
Das Anstehen beim Essen war jetzt nicht so prickelnd. Das hat einfach zu lange gedauert. Aber ansonsten war es echt eine lustige Veranstaltung, sich mal überall hinzusetzen, mit den Leuten zu quatschen. Leider wurde der Strand schon um 23 Uhr zugemacht und deswegen bin ich dann auch sofort gegangen. Ich gedacht habe, da in diesen komischen Kubus will ich jetzt nicht rein. In the box, at the beach oder so ähnlich.
Genau.
Aber das war auf jeden Fall auch interessant oder schön. Schönes Social Event. Hat mir besser gefallen als die letzten Jahre, muss ich dazugeben.
Das stimmt, total.
Also,
weil das Wetter auch wirklich ausgesprochen gut war.
Ja, hätte es jetzt geregnet, wäre ich wahrscheinlich nicht mal hingegangen. Also das war klar, die Sonne hat geschienen. Und hey, wir haben auch die Sonne mal gesehen. Also man muss sich vorstellen, wir waren halt in der Halle. Mir hat jemand erzählt, ich soll nicht rausgehen, weil draußen ist so warm. Da waren irgendwie 32 Grad. Ich habe gedacht, was, 32 Grad? Hier ist es irgendwie gemütliche 22, 21 oder so. Die Halle war ziemlich runtergekühlt und halt komplett abgeschlossen. So richtig hat man nicht gesehen, ob das draußen Nacht ist oder Tag ist oder wie warm es ist. Das ist halt auch immer sowas. Ja, ansonsten gute Organisation, hat Spaß gemacht und bis nächstes Jahr.
Genau.
Das war's schon fast für diese Sendung. Wir machen noch kurz die Picks für diese Woche, falls Frank sich jetzt was überlegt hat.
Natürlich.
Ja, dann.
Vielleicht zwei Dinge.
Oh Gott, jetzt bin ich wieder, na toll, jetzt muss ich mir auch wieder Dinge überlegen. Ich hab gedacht, wenn du jetzt sagst, nee, du hast nix, dann fällt's nicht so auf, dass ich auch nix
habe. Ich hab nix. Ich kann dir einen abgeben, einen Pick.
Okay.
Wen von beiden willst du haben?
Ja, genau.
Ah, ja. Ach ja. Was?
Ja, erzähl mal.
Ja, das ist irgendwie hier so, hier ist eine Werbeveranstaltung, aber naja. Ein weiteres Projekt von mir ist ja Odin Cloud. Ja, es. Aber die Leute scheinen es echt zu interessieren. Ich bekomme so viele Mails und naja. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt letzte Woche auch während dem Linux-Tag den Release-Kandidat 1 von unserer 1.0 released. Kann man auf owncloud.org kann man es runterladen. Ist natürlich jetzt erstmal natürlich hier, wie gesagt, Release-Kandidat und zweitens die 1.0. Das heißt, die Grundfeatures, die gehen zwar, aber wirklich so fancy Dinge, die werden wir da demnächst mit 1.1 und 1.2, was wirklich schon geplant ist und demnächst auch kommen wird, nachlegen. Aber so das Grundsätzliche mit WebDAV, das ganze Mounten, übers Netzwerk, Webinterface, das tut schon alles und schaut es euch mal an. OwnCloud 1.0 Release Kandidat 1.
Gott. Aha. Gut. Ne? Guckt es euch an. Ich warte ja immer noch auf meine Installation, die du uns schon lange versprochen
was?
Hast. Was? Ja, du hast gesagt.
Du hast hier das Tauffall, das muss reichen.
Ja, nix hier, du hast gesagt, setz uns das mal auf, damit wir das mal ausprobieren.
Echt,
können.
Hab ich gesagt?
Ja, können wir bestimmt
das
mal.
Das muss bei dieser Sendung mit viel Alkohol gewesen sein. Da kann ich mich nicht dran erinnern.
Na und, das schützt nicht. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht oder so.
Ja.
Ich picke auch zwei Sachen, aber die gehören zur gleichen Gruppe und zwar Mindmapping-Werkzeuge.
Okay, echt? Sowas suche ich ja schon lange. Ich finde ja hier FreeMind finde ich ja irgendwie echt so tothässlich.
Ja, FreeMind, genau, das ist eins von diesen zwei. Das ist ja so eine Java-Software, ne?
Ja,
es ist okay, funktioniert ganz gut. Habe ich heute zum ersten Mal die neue Beta oder eine Release-Kandidat 7 oder 8 oder sowas für FreeMind 09. Ist halt eine Java-Software, funktioniert, wie man sich so ein Mindmapping-Tool vorstellt. Also man kann halt schön so Sachen gruppieren und so Untergruppierungen und sowas, dass man halt schnell auf einen Blick sieht, was ist eigentlich noch zu tun. Und kann man dann so ein- und ausklappen. Und was ich vorher eine lange Zeit benutzt habe, ist, wie auch immer man das ausspricht, View Your Mind.
Ach.
Ja, das ist, wenn ich es mir jetzt so mal angucke, würde ich sagen, es ist eine Software, die sich prima in eine KDE 3-Oberfläche einpasst. Das sind doch so Buttons, die du mal designt hast oder so.
Ja, tatsächlich. Oh, cool, da sind ja meine Buttons drin.
Ja, siehst du?
Ich habe diese blauen Bubbles, also diese...
Die da?
Nein, nee, die oben drüber. Diese runden Browser-Vor- und Zurück-Buttons mit dem weißen Pfeil drin.
Die hast du designt?
Ja, die KDE3-Browser-Buttons, die sind von mir.
Ja.
Das ist ganz lustig, die trifft man immer wieder. Auf irgendwelchen Webseiten sind die plötzlich.
Siehst du, wie in dieser Software hier View Your Mind, die ist, glaube ich, schon länger nicht mehr so geupdatet worden, weil es halt noch eine KDE3-Applikation ist, aber die habe ich eine Zeit lang benutzt und da kann man halt also schnell so Mindmapping-Sachen aufbauen, also schnell Unterkategorien, schnell einen Strang irgendwo hinziehen, sagen, okay, ist erledigt, ist nicht erledigt, kriegt ein Achtungszeichen, kriegt ein lustiges Smiley und so fort. Ich benutze Mindmapping nicht so oft, aber man kommt doch mal immer wieder so in die Situation, wo man denkt, jetzt nochmal alles hinsetzen, nochmal alles durchdenken und mal alles irgendwie so, visualisieren. Und dafür ist das ganz gut. Und dann kann man natürlich auch noch schön abhaken, Aufgabe erledigt, also kann man auch so, ja, quasi eine Aufgabenstruktur sich aufbauen und sagen, okay, die Unterpunkte alle erledigt, dann Teilaufgabe komplett erledigt. Ja, das sind so die zwei Mindmapping-Tools, die ich noch vorstellen wollte. Weil ich heute View Your Mind, weil ich heute dieses FreeMind zum ersten Mal ausprobiert habe. Und naja, ist halt eine Java-Software, sie funktioniert, sieht halt nicht ganz so schön aus, aber
ich finde halt echt so, den Job. So Software mit nicht anti-aliasten Fonts, das geht nicht mehr.
Das geht nicht mehr.
Nee.
Hast du dir die neue schon mal angeguckt? Also ich weiß nicht.
Nee, tatsächlich nicht.
Also es hier einen neuen Release könnte. Es gibt eine neue Version. Ah. New Features. Was ist denn nur? You can try to convert to 09. Was sind jetzt die neuen Features? Ah, Task Jungle, das könnte ich auch noch sagen. Task Jungle habe ich auch noch eine Weile.
Da sind ja schon wieder meine Buttons drin.
Ja, siehst du mal. Kannst du mal sehen. Was ist das hier? Task Jungle Integration. Aha. Siehst du. Kannst du mal sehen. Überall findest du deine Buttons. Mindmapping. Task Jungle Project. Das ist so ein Projektmanagement-Tool. Auch mal von einem SUSE-Mitarbeiter geschrieben, den wir auch schon natürlich schon mal interviewt haben. Ja, Scripting mit Groovy. Ich finde jetzt hier nicht, was da jetzt so tolles Neues sein soll. Also Scripting mit irgendwelche Filter, what you see is what you get Editoren und neue Icons, LaTeX Plugin und so weiter und so fort sind wohl in dieser neuen 09 drin. 090 Release Candidate 7 oder 8 oder sowas. Ja. Okay, und dann gibt es noch dieses, es hieß früher K-Desert und dann hieß es wie hieß es denn danach? Ich muss mal gucken, wie es K-Desert und danach Semantik. Ah. Semantik. So heißt dann die KDE 4 Applikation dazu, entwickelt sich halt leider auch nicht mehr wirklich weiter. Das habe ich früher auch als Mindmapping Tool benutzt. Aber läuft zumindest schon mal auf KDE 4. Die könnten auch noch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Also die letzte Version ist vom 1.9.2009, schon ein Weilchen her. Aber ja, kann man auch benutzen. Auch als Mindmapping und als, was macht das noch? Noch irgendwas macht das noch. Also es kann zumindest sehr, sehr gut mit LaTeX und sowas umgehen. Deswegen habe ich das früher mal verwendet. Also Mindmapping-Tools, die man sich angucken sollte, die man auch mal gegeneinander vergleichen soll, werde ich vielleicht nochmal machen hier ausführlich. FreeMind, View Your Mind und Semantik. Ja.
Genau.
Du wolltest noch eins.
Ja, jetzt habe ich nochmal einen Pick. Ist nicht wirklich ein richtiger Pick, aber ich wollte nochmal auf die Academy hinweisen. Das ist ja hier so diese jährliche große KDE-Konferenz. Möchte ich alle Hörer und sonstigen Leute, die interessiert sind, einladen zu kommen, weil dieses Event ist tatsächlich nicht nur für Entwickler, muss jetzt irgendwie nicht Hardcore C++-Coder sein oder irgendwie Maintainer von irgendeiner KDE-Applikation, überhaupt nicht, sonst reicht einfach nur, wenn man interessiert ist und irgendwie Leute treffen will, drüber diskutieren will, neue Ideen hat, sonst irgendwie mit KDE irgendwie sich einbringen will, dann sind alle eingeladen, kommt vorbei. Es ist allerdings, dadurch, dass es ja unsere weltweite Konferenz ist, dieses Jahr auch jetzt nicht direkt in Deutschland, sondern in Finnland, in Tampere und findet vom 3. bis 10. Juli statt. Kann man sich weiter informieren auf academy.kde.org und das wird, glaube ich, eine ganz tolle Sache wieder. Wir haben, weiß ich nicht, viele hundert Anmeldungen jetzt schon. Und es kommen einfach ganz viele Leute aus der ganzen Welt zusammen und arbeiten an einem Desktop und ich finde es immer ganz, ganz inspirierend. Und wenn ihr Lust habt, kommt vorbei.
Kommt vorbei.
Kostet auch nichts.
Das Vorbeikommen, das Hinkommen schon.
Ja, leider.
Aber falls ihr zufällig Urlaub im schönen Finnland macht, da gibt es zumindest den Euro, dann ja, kommt doch dort vorbei. Zumindest muss man sich an der Stelle nicht umstellen. Mit der Sprache vielleicht schon. Klingt dann bestimmt alles so wie R4 Löckel. Aber
das ist nicht Finnland.
Nein, nein, ich sage, es klingt alles so ähnlich.
Ja.
In meinen Ohren zumindest.
Das Schöne also, ist, Finnisch kann sowieso keiner. Braucht man sich jetzt gar nicht irgendwie bemühen. Keine Chance.
Gut, naja, also es gibt Leute, die können das. Und für die ist das ja vielleicht was.
Jo.
Für alle anderen natürlich auch. Okay, das war's von dieser Sendung. Nee, von uns. Und ja, dann bis wahrscheinlich nächste Woche.
Genau.
Vielleicht mit mehr Leuten, werden wir mal sehen, wie wir das Ganze machen. Also nächste Woche wieder 18 bis 19 Uhr hier.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010 unter Creative Commons bei Non-Commercial Share-Like.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee und Tarent. Fairtrade Software.